ist unsere Stärke. Halleluja. Lob und Dank. Wir wollen uns freuen und abermals freuen und nochmals freuen. Und die Freude am Herrn ist ein Schlüssel. So. Einschalten. Aber da drüben. Okay. Du bist unser Erlöser, unser Heiland, unser großes Los. Halleluja.
Wenn wir sagen Amen, lasst uns Platz nehmen. Komm, Heiliger Geist, erfülle diesen Tempel mit der Herrlichkeit. Ich brauche die Herrlichkeit Gottes. Du auch? Amen. Praise Gott. Ich möchte euch einladen zu den Gottesdiensten. Ganz besonders Freitag. Freitag halte ich das Thema, das ich heute angekündigt habe. Die Funktion deiner Worte. Ich bin so in der Vorbereitung mit Freizeit und alles, was so läuft. Und irgendwo habe ich dann die Predigt von Freitag heute eingepackt. Aber ich bin vorbereitet trotzdem. Kein Problem. Also, dein blinder Gehorsam macht dich sehen. Vielleicht braucht irgendjemand heute das nötiger als das am Freitag. Vielleicht ist die Person am Freitag gar nicht da, die das hören sollte. Wie auch immer. Ich möchte dich einladen, also für Freitag die Funktion deiner Worte. Ich mag, also wenn wir starke Worte haben, starkes Reden haben. Am Samstag erblicke die Güte Gottes und du bist im Plus. Am Sonntag der Schlüssel für deine Gesundheit. Also es ist ein Heilungsgottesdienst. Wir werden auch am Sonntag für Kranke beten. Wir erwarten Gottes Heilung. Und dann nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, geistgewirktes Leben. Wird das Thema sein, geistgewirktes Leben. Dann, wie gesagt, auch die, wo in der Freizeit mitgehen, vom 18. bis 24. ist die Freizeit in Kalitz. Ihr seid alle ganz herzlich eingeladen. Wer noch nicht sich angemeldet hat, ich glaube, 3 Plätze haben wir noch frei. 3 Plätze, die sind noch unentschlossen und oder wie auch immer. Also wir glauben, dass es alles gut wird. Heute, ja, nochmals ein Hinweis, vom 2. bis zum 7. September werden wir Tage des Segens haben und wie der Zufall auch will. Ich habe in meinem Kalender nachgeguckt, ich bin 20 Jahre in Berlin, genau in der Zeit. Am 3. September fingen wir an und wir fangen also diese Zeit mit Segenstagen an. Wir haben damals in der Hochschule der Künste angefangen. Das waren auch 3 Tage, auch besondere Tage und so, wir machen die Fortsetzung. Nach 20 Jahren geht es weiter. Wir leben immer noch, freuen uns bester Gesundheit und Gott ist mit uns. Ich habe heute nachgedacht, also als ich kurz so mir Gedanken machte, wie schnell doch die Zeit vergeht. 20 Jahre, wo sind Sie geblieben? Was haben wir alles erreicht, was haben wir alles erlebt, wo sind wir überall gewesen? So, das werden wir in diesen Tagen noch viel mehr hören. 20 Jahre sind wir in Berlin. Ich wollte eigentlich nur bis zur Olympiade bleiben, also wenn Berlin Olympiade gekriegt hätte. Aber es hat nicht gekriegt. So, jetzt bleibe ich halt, bis so Gott Gnade schenkt und solange wir leben. Okay, dein blinder Gehorsam macht dich sehend. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst aufschlagen. Johannes 9, da ist der Blindgeborene, dieser Blindgeborene, der sehend geworden ist. Und ich möchte einfach anhand von dieser Geschichte aufarbeiten, so wie wir sehend werden und was passiert, wenn du sehend wirst. Gott macht Blinde sehend, das ist diese Geschichte von diesem Blindgeborenen dort, oder Augen. Gott kann auch so Wunder wirken, die also unfassbar sind, dass jetzt jemand sieht ohne Augen. Wie ist das möglich? Wir können Gottes Herz nicht vorher kennen, es sei denn, wir haben Gott gefunden und gesucht. Also wir verstehen manchmal Gottes Wege nicht und fragen, warum ist jetzt dieser Junge ohne Augen zur Welt gekommen? Wir haben manchmal keine Ahnung. Ich werde nie vergessen, wir haben einen großen Schock erlebt in der Klinik, wo meine Tochter geboren ist, damals in Stuttgart. Es ist etwas ganz Merkwürdiges passiert. Und da ist diese Frage auch deshalb, wer hat hier gesündigt? Der Junge auf jeden Fall nicht, der konnte noch gar nicht sündigen. Aber dann ist eine muslimische Frau gewesen und die hat dann einfach darauf bestanden, das Kreuz muss hier weg aus dieser Klinik. Also sie möchte nicht, dass ihr Kind zur Welt kommt und das Erste, was sie sieht, das Kreuz. Und was ist passiert? Das war ein Schock für uns alle. Dort, einige Schwestern aus der Gemeinde haben dort auch als Krankenschwestern mitgearbeitet oder Hebammen. Und was passiert ist, das Kind ist ohne Augen zur Welt gekommen. Muss es auch gar nicht angucken mehr. Die Mutter wollte es nicht. Du siehst also die Macht der Worte. Mein Kind soll nicht dieses Kreuz sehen, die Macht der Worte. Aber das nachher am Freitag mehr darüber. Wir verstehen manchmal Gottes Wege nicht. Wer hat hier gesündigt, ist diese Frage in Johannes 9. Der Vater, die Mutter, ist das irgendwie ein Fluch, Blindheit irgendwie so über diese Familie? Im Glauben sehen, das ist, was ich heute verkündigen möchte. Das heißt, ohne Beweise, ohne Augen sehen, ohne dass man etwas fasst, ohne etwas spürt und so weiter, ohne Beweise begeistert sein über den Herrn. Also blind glauben, einfach die Hände ausstrecken und nehmen, ohne dass man weiß, ist da was, ist da nichts. Und ich weiß, es ist immer da. Der Herr erwartet uns überall. Weißt du, so wie blinde Kuh. Hast du schon mal blinde Kuh gespielt? So sich vortasten. Und genauso ist es, wir müssen, wenn wir gläubig werden, blinde Kuh spielen. Vortasten. Ah, da ist was. Und ein bisschen näher rangehen. Also glauben ohne Beweise, ohne Grund. Ohne irgendwie, dass man irgendwelche Voraussetzungen erfüllt oder irgendetwas. Die Leute brauchen immer einen Grund. Ich muss glauben. Warum? Nein, ich glaube an Gott ohne Grund. Ich liebe ihn einfach. Ich liebe ihn. Und warum ich ihn liebe, kann ich dir nicht erklären. Vielleicht könnte ich es erklären, wenn ich wollte, aber das führt uns zu nichts, wenn ich erklären würde. Also ohne Grund zu glauben. Jesus sagt einmal, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Nicht fühlen und doch glauben. Nicht wissen und nicht verstehen und doch glauben. Wir verstehen auch vieles nicht. Wenn ich daran denke, wie funktioniert so ein Computer? Wie funktioniert mein Auto? Ist sowieso, wenn ich in die Werkstatt gehe, dann muss zuerst mal ein Computer angeschlossen werden, um rauszufinden, was der hat überhaupt für ein Virus oder Krankheit. So, ich muss nicht alles verstehen. Ich muss nur den Schlüssel einstecken, ich muss bedienen, ich muss Benzin im Tank haben, das Auto muss bezahlt und versichert sein. So, das ist das Äußere. Aber wie es detailliert funktioniert, ist eine Sache Gottes. Wie funktioniert das Universum? Kein Mensch kann es erklären, wie funktioniert das Universum. Und doch, jeden Tag geht die Sonne auf. Und jeden Tag ist ein neuer Tag. Selig sind also die nicht sehen und doch glauben. Blinder Gehorsam macht sehend. Das ist Glaube. Wenn du einfach sagst, das Wort Gottes sagt, es steht geschrieben, ob ich jetzt was fühle oder nicht fühle. Viele Leute, vor allem Charismatiker und Pfingstler, haben mit Gefühlen ein Problem. Ich fühle, der Herr ist da. Ich weiß, der Herr ist da. Ich muss da gar nichts fühlen, die Knöpfe abzählen. Ja, der ist da, wahrscheinlich ist er da. Nein, ich muss also auch nicht Gänsehaut bekommen oder dass mir die Haare wie Nägel auf dem Kopf stehen. Der Herr ist da. Nein, ich weiß, er hat gesagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Basta, brauche ich nicht. Ich habe ja schwarz auf weiß. Und was ich schwarz auf weiß habe, brauche ich dann nicht keine Sonderoffenbarung mehr. Was der Herr Jesus gesagt hat, das ist eine Offenbarung ein für alle Zeit gewesen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Also ich muss jetzt nicht, jetzt am Montag ist er nicht da. Doch, er ist auch am Dienstag noch da. Also ich muss nicht nach meinem Gefühl gehen, nach meinem Verständnis gehen. Es steht geschrieben. Und zwar von Ewigkeit her überliefert, also der Glaube verlässt sich auf das Wort. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Glauben heißt überirdisch denken, überirdisch sehen, überirdisch reagieren. Das heißt also gar nicht auf dieser Welt eine Begründung. Also du brauchst keine Begründung. Im Hiob heißt es einmal, Gott hat die Erde im Nichts aufgehängt. Also das kann Gott, die Erde im Nichts aufzuhängen. Aber das sind gewaltige Kräfte, die die Erde halten. Sonst würde die Erde davonfliegen. So wie es einmal in der Bibel heißt, und die Erde floh und es wurde wieder keine Stätte gefunden. Gott hat die Erde im Nichts aufgehängt. Alles, was wir haben, funktioniert und existiert im Nichts. Und doch sind gewaltige Gravitationskräfte da, die das alles zusammenhalten, die Schwerkraft. Glauben ist Gott blind gehorchen. Ohne dass du was fühlst, ohne dass du was verstehst, ohne dass der Herr mit seinem Staatssekretär kommt und sagt, Johannes, ich muss jetzt dir was erklären, jetzt wie das funktioniert so im Detail. Nein. Ich brauche keine Erklärung, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Fertig. Das hat er erzählt, das Grab ist leer. Und die Engel haben es verkündigt. Oder in der Predigt wurde es uns oft und immer wieder gesagt, Jesus lebt. Jesus ist auferstanden. Das wurde also lang genug und klar und deutlich verkündigt. Es ist so. Wir müssen also diese Dinge annehmen und akzeptieren, wie sie tatsächlich sind. Dein Gehorsam macht dich sehend. In dem Augenblick, wo du anfängst zu gehorchen, zu tun, wirst du plötzlich merken, das funktioniert, das hält, das ist eine Realität, da steckt was dahinter. Gott handelt immer mit einer Absicht, wenn er etwas tut, auch wenn hier dieser Junge ohne Augen geboren wird. Man fragt sich, warum das alles? Oder dieser Lazarus, dass der schon im Grab verwest. Warum das alles? Wir müssen nicht für alles eine Erklärung haben. Es gibt natürlich eine Erklärung und man kann alles erklären, aber bringt es was? Wir müssen das Wunder erleben, um das geht es. Gott kann nur etwas tun, wenn wir bereit sind, auf sein Wort einzugehen. Wenn du die Bedingungen erfüllst, wir haben vom Segen und Fluch, wenn du tust das, was ich dir sage, dann tue ich das auch. In der Schule wurden die Kinder bei uns immer gefragt, also in Süddeutschland, die wollten immer wissen, wie wir unsere Kinder erziehen. Ob wir so Tätscheleien machen, so Klapse geben oder so Streicheleinheiten. Was machen sie? Und dann wurde einmal gefragt, ja, sagt mal, was macht euer Vater, wenn ihr ihm nicht gehorcht? Dann sagte er, dann kriegen wir auch nicht, was wir wollen. Und genauso ist auch mit Gott. Wenn wir Gott nicht gehorchen, kriegen wir nicht, was wir brauchen und was wir wollen. Wir haben also ein Minus. Praktisch, da fehlt etwas Entscheidendes, wenn wir das nicht tun. Gott lockt uns und zieht uns und er will sehen, sind wir bereit. Er zeigt uns immer wieder Kleinigkeiten, so ein kleines Licht irgendwo, immer wieder so, macht uns neugierig, wie den Moses dort, der Busch brennt. Moses ist nicht gleich gesprungen. Geschwister, wenn Gott wirkt, wir müssen nicht gleich springen. Gottes Mühlen malen langsam, aber sehr trefflich fein. Lass dir Zeit. Es ist auch Gott, der hat ja ganze Ewigkeit vor sich, du auch. Denn, und so weiter, wir müssen nicht gleich springen. Der Herr hat geredet, der Herr hat gerufen, der Herr hat es gesagt, nein. Lass dir Zeit. Wenn Gott das wirklich will, dann wirst du gar nicht anders können, als wie vor einem starken Magnet wirst angezogen. Na, ich weiß es nicht mit dem Busch da hinten. Und so weiter. Am Nachmittag geht Moses nochmals hin und sagt, also ich glaube nicht, das ist ein Zauber. Oder das stimmt was nicht. Es funktioniert was nicht. Oder ist es nicht... Wie kann sich ein Busch selbst entzünden? Das kann er, das ist kein Problem dort in der Wüste bei 50 und mehr Grad Hitze. Aber dieser Busch verbrennt nicht. Es ist kein Strohfeuer. Lass mich hingehen, sagt er, ich will mal die Sache mehr auf den Grund gehen. Und dann kommt er etwas näher und du siehst, genau das ist, wie der Glaube in Aktion tritt. Du kommst der Sache nur einen Schritt näher und dann sagt, stopp, halt, jetzt nicht näher treten, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst jetzt auf dem heiligen Boden. Wir stehen nicht immer und wir sind nicht alle Zeit auf dem heiligen Boden. Wir müssen gelockt werden, so aus dem Käfig raus, aus unseren Vorstellungen raus, aus unseren Meinungen raus. Und so ist auch, wie Gott arbeitet, zuerst kommt ein Wunsch, ich möchte gerne nach Amerika oder was weiß ich wohin. Ich möchte gerne das und das, ich habe einen Wunsch. Und aus diesem Wunsch, du wirst plötzlich schwanger mit diesem Wunsch und plötzlich arbeitest du mehr und mehr oder ich möchte Gott dienen oder ich möchte was Gutes tun. Ich möchte nicht nur einfach so blind in den Tag hineinleben, sondern ich möchte die Welt verändern. Also du hast irgendwo einen Wunsch oder ich möchte eine Familie haben. Du hast einen Wunsch und dieser Wunsch wird stärker und stärker und sagst, wie kriege ich eine Familie zustande? Für eine Familie braucht man zwei Menschen, Männlein und Weiblein. Also dann suchst du dein Gegenüber. Und so kommt man. Oder ich möchte Gott dienen. Also ich möchte nicht umsonst leben. Wo kann ich etwas tun? Sich engagieren in einem Verein irgendwo, in einer Partei oder irgendwo in der Politik. Wo kann ich am wirkungsvollsten sein? Oder ich lerne einen Beruf Mediziner, sodass ich Kranken helfe. Und indem man anfängt, irgendwo in kleinen Stücken zu dienen, kommt man der Sache näher und näher und näher. Weißt du, wir müssen so wie ein Hund plötzlich die Spur bekommen. Wie macht man so einen Hund? Meine Oma hat das gemacht, ich weiß es nicht. Da hat er Strumpf von meiner Tante gegeben, such jetzt die Tante. Sie hat es schnuppern lassen und dann hat er Geschmack bekommen von der Tante, so ein Socken von der Tante. Und dann wurde losgeschickt der Hund und such jetzt. Und dann, wo ist die Tante hingegangen? So hat sie dann den Hund dressiert und das hat mich imponiert. Einfach zuerst mal auf dem Geschmack so riechen. Und dann such mal. Und du musst auch geistig auf die Spur kommen. Und dann wie ein Hund dich einfach durchschnuppern und finden, wo ist die Spur? Wo ist der Herr durchgegangen? Wo hat der Herr gewirkt? Wo will der Herr mich haben? Wo ist mein Platz? Wo ist meine Berufung? Was hat Gott mit mir vor? Wir müssen also auf die Spur kommen. Er lockt uns heraus aus der Reserve, lockt uns mit Versprechungen, wenn dich die bösen Buben locken. Das ist für Mädels was, aber wenn Gott dich lockt, also, und du musst aufpassen, manchmal lockt dich auch der Teufel. Weißt du, dass statt Gott der Teufel sich plötzlich mitmischt und versucht, dich zu verführen. Und in dem Augenblick, wo du willig wirst, und deshalb habe ich gesagt, nicht so schnell. Weißt du, nicht so schnell reagieren. Wenn es Gottes Wille ist, dann wird der Herr noch zweites und drittes Mal und viertes Mal reden. Und dann kommt er zu dir und dann hast du, ja, Bammel, der Sache entgegenzutreten. Weißt du, wir machen uns manchmal viel zu leicht und wir werden zu schnell verführt. Ja, Herr, ich gehe. Und das hört der Teufel mit. Ah, dann fange ich unterwegs ab. Ich habe für Freitag das Thema eigentlich ein bisschen umgedreht und auch für den Samstag das Wort, also die Betrachtung. Weißt du, wir sollten nicht sofort reagieren und nicht sofort springen, sondern Gott lockt uns und der Feind will, dass wir gewohnte Wege gehen. Und da passt uns auf den gewohnten, da kommt er hier um 3 Uhr nachmittags, geht er hier vorbei. Oder 16 Uhr geht er zur Kirche, wir fangen ihn unterwegs ab. Deshalb, wir müssen lernen, ungewohnte Wege, neue Wege zu gehen mit Gott. Und zur Zeit oder zur Unzeit spielt jetzt keine Rolle. Wir müssen herausfinden, wie funktioniert das alles. Glauben im Nichts. Glauben in der Leere hier. Gott lockt uns mit Verheißungen. Komm raus. Und erstens fängt er mal sehr klein an und sehr hartnäckig. Also Gott lässt sich nicht manipulieren und erpressen. Elia will Regen vom Himmel herabbeten. Du möchtest auch große Dinge vom Himmel herabbeten, große Dinge verändern, Gewaltiges bewirken. Aber Elia betet 7-mal auf dem Karmel und erst beim 7. Mal sieht er eine kleine Wolke kommen. Du kennst ja diese Geschichte. Die kleine Wolke, aber er betet 7-mal und er weiß, es wird kommen, es wird kommen, es wird kommen, es wird kommen, es wird kommen und 6-mal ist nichts gekommen. Also, Glauben im Nichts. Oder Naaman muss sich taufen. Gott hat ihm gesagt, du wirst gesund werden, geh und tauf dich 7-mal. Das heißt also, zuerst einmal musst du ins Leere schießen, 6-mal umsonst. Es hätte auch gereicht, wenn du einmal getauft und dann reicht es. Nein, aber Gott wollte, der muss sich 7-mal nichts erreichen. Und wenn er immer noch glaubt, nach dem 6. Mal, dann ist er reif für den Empfang. Also, der Glaube glaubt ins Leere, fast in Leere. 6-mal ist nichts. Weißt du, wir möchten gerne zur Zettelverteilung gleich, die Kirche soll voll sein. Oder wir haben einmal gebetet und Herr, ist nichts passiert. Und das ist eine Dummheit. Wenn du 6-mal gebetet hast und nichts passiert ist, dann bist du richtig. Wenn du 5-mal gebetet hast und es ist nichts passiert und einfach ins Leere immer wieder, das heißt im blinden Glauben handeln, es wird passieren, ich weiß, es wird passieren, Gott hat es versprochen, Gott hat es verheißen, das Wort steht, ich habe es noch nicht und selbst wenn ich 70-mal beten muss, ich glaub's. Deshalb, dieses Unnachgiebige ist es, was das Geheimnis des Glaubens ausmacht, dieses Unnachgiebige. Gott arbeitet anders, als wir denken, er arbeitet mit den kleinen Anfängen, mit Unmöglichkeiten, unmöglich, mit schwachen Dingen. Jesus sagt in Lukas 13, 20, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist wie Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Messbecher Mehl steckte, bis es ganz durchsäuert war. Das ist das Reich Gottes. So ein bisschen Sauerteig und dann unter Mehl gemischt, vergiss es, untergegangen, verloren. Und Kraft Gottes, Wort Gottes, Glaube, Heiliger Geist wirkt genauso wie Sauerteig. Bisschen irgendwo beigemischt. Und dann geht die Sache auf. Dann geht die Sache auf. Gären. Und was ist Gären eigentlich? Fäulnis. Gären ist nichts anderes wie Fäulnis. Und Jesus vergleicht das Reich Gottes hier mit Fäulnis. Es gärt. Sauerteig gärt und durchsetzt den ganzen Teig. Also es ist Gärungsprozess. Fäulnis. Gott arbeitet genau entgegengesetzt. Glaube, wenn du den Glauben richtig in Aktion bringen möchtest, musst du damit rechnen, es wirkt entgegengesetzt. Anstatt, dass jetzt mit offenen Armen dich jemand empfängt, der lehnt dich zuerst ab. Der verachtet dich zuerst. Also zuerst mal dieses Leere. Der Glaube nimmt und sagt, ich weiß, es wird kommen, was Gott versprochen hat, aber zuerst einmal, alles ist anti, gegen dich eingestellt. Und dann erst mit der Zeit wird das ganze Mehl vergoren, die ganze Masse wird dann zum Sauerteig. Und dann kannst du verwenden und dann kannst du backen und damit arbeiten und was anrichten. Gott arbeitet am liebsten mit dem Nichts. Das ist also der Glaube. Je weniger da ist, desto mehr kann er tun. Je weniger von dir da ist, desto mehr kann Gott bewirken. Je kleiner wir sind, desto größer kann Gott die Sache gebrauchen. Gott arbeitet immer, und jetzt lass mich ganz kurz anschauen, wie Gott arbeitet. Er arbeitet immer an den Bedürfnissen und er lässt uns immer zum Nullpunkt kommen, bevor etwas Großes mit dir passiert, mit mir passiert und so weiter. Und er gibt uns immer wieder nur so happchenweise, Der Glaube entwickelt sich so häppchenweise. Er weckt die Wünsche, da brennt der Busch, du siehst, und der verbrennt immer nicht. Gott hat sehr viel Stroh und heizt mit Stroh. Guck mal hin. Und er erfüllt nicht alle unsere Wünsche auf einmal, sondern Stück für Stück. Du verliebst dich vielleicht, hast Schmetterlinge im Bauch. Und so entsteht dann Stück für Stück die Liebe wächst und am Schluss musst du haben. Gott arbeitet mit kleinen Durchbrüchen, mit kleinen Siegen. Weißt du, wir möchten immer gleich Erweckung, Herr. Feuer vom Himmel soll fallen. Aber zuerst einmal, die Zungen setzen sich auf jeden Pfingsten. Jeder kriegt so ein kleines Flämmchen. Gott arbeitet in kleinen Flämmchen, in kleinen, so wie ein Samenkorn. Mit unscheinbaren Dingen. Also der Glaube vertraut Gott blind. Fühlt nichts, sieht nichts, merkt nichts, erkennt nichts. Gott arbeitet immer mit kleinen Erfahrungen, mit kleinen Eindrücken. Ah ja, hier muss etwas Merkwürdiges gewesen sein. Da war doch der Herr mit kleinen Erfolgen, mit kleinen Segnungen. Und das sind alles Vorbereitungen für größere Erfahrungen, für größere Segnungen, größere Erkenntnisse. Und unser Auftrag ist, das Kleine fortzusetzen. In kleinen Schritten. In kleinen Schritten. Nicht 7-Meilen-Schritten. Weißt du, wir möchten gleich so 7-Meilen-Schritten. Nein, in kleinen Schritten. Bist du bereit, in kleinen Schritten? Ja, ich bin noch kein Kind. Aber Gott sagt, in kleinen Schritten. Mit viel Opfer. Als die Bundeslade nach Jerusalem gebracht worden ist, nach dieser Katastrophe beim David, als dieser Uzzia erschlagen wurde, als er da die Bundeslade stützen und helfen wollte. Gott braucht keine Nachhilfe. Gott braucht keine Hilfe von uns Menschen. Und Gott braucht auch keine Ochsen und auch nicht neuen Wagen. Gott will getragen werden. Und weißt du, was die mussten? Die mussten 6 Schritte gehen. Und David hat gesagt, ich kann nicht anders. Der Prophet hat gesagt, 6 Schritte gehen, ein Opfer. Wieder 6 Schritte gehen, wieder ein Opfer. Du, wie lange haben die gebraucht von dem Platz, wo die Bundeslade war, bis der Platz dorthin kam, wo es hingehörte? Immer wieder eine richtige Blutspur. Immer 6 Schritte und wieder ein Opfer. 6 Schritte und wieder ein Opfer. Wenn du von Gott etwas erreichen möchtest, es geht sehr langsam. Wenn du vom Himmel was erwartest, erwarte nicht, dass du sofort so mit einem Schlag, ein Knall und es ist erledigt. Nein, 6 Schritte, ein Opfer. 6 Schritte, wieder ein Opfer. Und so endlich kommt dieser arme David in Jerusalem mit der Herrlichkeit Gottes an. Und dann ist natürlich riesige Freude. Weißt du, wenn du immer 6 Schritte gegangen bist und wieder ein Opfer gebracht hast und wieder 6 Schritte gegangen bist und wieder Opfer gebracht hast, dann bist du froh, wenn du endlich mal ankommst. Deshalb versteht David, dass er sagt, ich reicht's mir, jetzt habe ich genug Opfer gebracht, er zieht sich alles aus und fängt an vor dem Herrn zu tanzen. Wir singen, ich will tanzen wie David. Aber du musst zuerst mal diese Opfer bringen wie David. 6 Schritte, ein Opfer. 6 Schritte, ein Opfer. Stell mal vor, von Potsdam bis hierher, bis du da ankommst. Ich weiß gar nicht, da sind wir schon eine ganze Woche hier und du bist immer noch nicht da. 6 Schritte und dann wieder ein Opfer und dann wieder ein Lob und Dank und wieder ein Gottesdienst. 6 Schritte und wieder ein Opfer. Aber er hat es erwartet, er sagt, ich weiß, ich werde eines Tages ankommen, ich werde eines Tages schaffen, ich werde eines Tages die Herrlichkeit Gottes erleben. Das heißt, dieses Nicht-Aufgeben. Also kleine Schritte immer weitermachen und alles auf dieser Welt fängt mit kleinen Schritten an. So kleine Lichtschimmer, kleines Lichtlein, so ein kleiner Strahl, kleiner Eindruck, kleiner Impuls, kleiner Motiv, so, oh der Herr, ein Bibelwort, ein Vers, manchmal nicht einmal ein Vers, du kriegst nur ein Fetzen von einem Bibelwort. Und das meiste, was wir in der Bibel richtig haben, in der Überlieferung heutzutage, sind immer nur Bruchstücke. Immer nur ein Bruchstück vom Wort Gottes. Kleine Anregung, ein kleiner Stern. Ich weiß nicht, ob du schon abends mal draußen auf dem Balkon gesessen bist oder sonst wo, oder im Garten, und du guckst zum Himmel, der Himmel hat keinen Stern. Aber du guckst genau hin, dann siehst du irgendwo ein Sternchen. Und wenn du ein Sternchen gesehen hast, siehst du ein zweites Sternchen, drittes Sternchen, viertes Sternchen. Und plötzlich, je länger du zum Himmel guckst, plötzlich ist der ganze Himmel voller Sterne. Aber du musst zuerst mal in kleinen Schritten, kleinen Etappen anfangen. Ins Nichts. Zuerst mal ins Nichts gucken. In die Leere. Und das ist die Leere, die wir lernen wollen heute. Gott ehrt den blinden Gehorsam, den blinden Glauben. Er fängt immer mit einem Impuls an. Zuerst nochmals ein Gedanke, bevor ich dann einsteige. Gottes Kraft und Gottes Geist und Gottes Wort arbeiten immer mit Gegensätze. Genau im Gegenteil. Also, wenn du bittest, Herr wirke, dann erwarte zuerst mal im Gegenteil. Alles im Spiegel, alle Seiten verkehrt. So arbeitet Gott, übers Kreuz. Und was du auch, du guckst mich an. Dein rechtes Auge schaltet im linken Hirn und dein linkes Auge im rechten Hirn. Du siehst alles übers Kreuz, du siehst eigentlich gar nicht richtig vernünftig. Nur dein Computer, dein Kopf ordnet diese Dinge richtig. Und genauso ist auch, wir sehen zuerst einmal, bevor, wenn Gott wirkt, seitenverkehrt. Alles übers Kreuz. Und es muss dann geordnet werden. Und deshalb, wir Menschen erleben immer das Gegenteil. Meistens ungünstig. Mensch, da kommt zu so einer ungünstigen Zeit. Zu so einer ungünstigen Zeit Gottesdienst, 16 Uhr nachmittags. Paulus hat mittags, wo die Südländer Siesta machen, hat er Gottesdienste gemacht. In der Philosophenschule, wo die anderen geschlafen haben sie alle gepredigt. Und die Leute sind trotzdem gekommen. Und trotzdem wollten sie mehr hören noch. Und dann kamen die anderen, haben die nachher ihren Philosophieunterricht gehabt. Also Gott wirkt unter den ungünstigsten Voraussetzungen und Zeichen. Also wenn es in deinem Leben so ungünstig wie nur möglich ist heute, danke Gott dafür. Denn du hast die beste Voraussetzung für das Wirken Gottes und du hast die beste Voraussetzung, ein Wunder zu erleben. Meistens wirkt er und arbeitet er wieder erwarten. Ich habe die schönsten Gottesdienste erlebt, wo ich am allerwenigsten erwartet habe. Die herrlichen Stunden in der Gegenwart Gottes, wo ich am allerwenigsten mich vorbereitet hatte. Gott arbeitet regelwidrig, lassen wir das so sagen, gegen alle Regeln. Er verstößt am liebsten gegen Regeln, er setzt alle Gesetze außer Kraft. Er arbeitet im entgegengesetzten Sinn. Gott lässt uns Menschen unsere Blindheit fühlen, bevor er uns sein Licht schenkt. Unsere Leere lässt er fühlen, unser Mangel lässt er fühlen, unsere Schwäche. Wenn du die Ohnmacht und die Schwäche in deinem Leben fühlst, dann bist du kurz vorm Durchbruch Gottes in deinem Leben. Das ist ein gutes Zeichen. Ganz ruhig Halleluja sagen. Das ist etwas Positives. Weißt du, wenn du das mal verstanden hast in deinem Denken, in deiner Philosophie, in deiner Weltanschauung, also bin ich schwach, so bin ich stark, sagt Paulus. Er lässt uns unseren Mangel fühlen, unsere Leere fühlen, er lässt es und dann erfüllt er uns und er sagt, oh Gott, ich brauche dich, ich muss dich haben, ich kann ohne dich nicht mehr weitermachen. Er lässt unsere Unreinheit fühlen, also ich bin so schmutzig und so dreckig und so verkommen und so verdorben und so weiter. Herr, ich bin nicht wert, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und das ist der Moment, wo du deine Rechtfertigung erlebst. Wenn du dich wohlfühlst, kriegst du von Gott überhaupt nichts. Herr, ich danke dir, dass ich faste, bete, das und jenes mache. Der geht unerledigter Sache aus dem Gottesdienst. Er fährt überhaupt nichts. Aber der Sünder, der sich so dreckig gefühlt hat in der Gegenwart Gottes, weißt du, du fühlst dich erst dreckig, wenn du so einen Heiligen neben dir hast. Oder Scheinheiligen, reicht's auch schon. Oh Gott, ich danke dir. Weißt du, und in meiner Bibel heißt es, und er traute sich nicht einmal die Augen aufzuheben. So schlecht hat sich der Zöllner gefühlt, dass er hörte, der fastet, der betet, der gibt den Zehnten, der macht das und der macht das. Der hat gar nichts gemacht. Du brauchst, und deshalb schickt Gott dir manchmal in den Weg so einen Pharisäer, so einen Selbstgerechten. Und du sagst, oh Gott, ach so, ich bin bei weitem nicht so weit wie der. Kannst du mich auch gebrauchen? Willst du mich auch noch segnen, Herr? Wenn ich den höre und den sehe und so weiter, der hält dir so einen Spiegel. Und sagst, nein, ich gucke, da sehe ich nur noch Runzeln und nur noch Flecken. Also ich kann vor dir nicht bestehen. Und genau das ist der Moment, wo der Herr dann eine ganze Arbeit an dir macht. Wir gewinnen, wenn wir hoffnungslos sind, wenn wir Verlorenheit spüren. Wir werden geheilt. Und viele Leute werden nicht geheilt, weil die sagen, ja, der Arzt, sie haben einen guten Doktor, einen guten Heilpraktiker, sie haben eine gute Medizin. Du kannst erst geheilt werden und du wirst auch erst geheilt, wenn du unheilbar erklärt worden bist. Also bei ihnen ist nichts mehr zu machen. Gehen Sie nach Hause, machen Sie eine schöne Zeit noch, genießen Sie das Leben, Sie sind unheilbar. Und in dem Moment, wo du dieses Wort unheilbar hörst, dann sagst du, um Himmels Willen, das darf nicht wahr sein. Ich nehme es nicht an. Und in dem Moment ist, wo Gott dann auch in deinem Leben handelt, wenn du hörst, unheilbar, unlösbar, unmöglich, dann suchst du eine andere Quelle, das ist der Herr. Und wir brauchen, um das zu erleben, wir brauchen, dass uns der Boden unter die Füße weggezogen wird. Und das ist der Moment, wo Gott anfängt zu handeln und zu wirken. Unser Nullpunkt ist unser Höhepunkt. Dein und mein Nullpunkt ist unser Höhepunkt. Also, Gott arbeitet immer durch Gegensätze, klärt uns durch Gegensätze auf, immer durch Gegenteil. Es passiert am meisten, und ich darf dir sagen, Bruder und Schwester, du glaubst es mir nicht, aber es passiert am meisten, wenn nichts passiert. Ich weiß, wir möchten immer was sehen. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Es passiert am meisten, wenn nichts passiert. Warum? Denn dann arbeitet Gott. Im Verborgenen, im Stillen, im Hintergrund, hinterm Vorhang. Dann arbeitet Gott, wenn nichts passiert. Wenn nichts passiert. Es ist unverständlich für manche. Der Busch brennt und er verbrennt nicht. Das ist doch nicht normal. Und genau da passiert es am allermeisten, wenn der Busch brennt und nicht verbrennt. Wenn nichts passiert. Weißt du, bevor Gott uns richtig führt, bevor wir auf die Spur Gottes kommen, zuerst mal geht es die andere Richtung. Denk an Jona. Also, zuerst ins Nichts, im Bauch des Fisches, ins Wasser, in den Tod. Und dann passiert etwas. Also es passiert am meisten, wenn nichts passiert. Und genau das Gegenteil passiert. Zuerst fühlst du die Verlorenheit. Erst als der Junge bei den Schweinen landete und sagte, ich möchte von diesem Schweinefraß was haben. Als es ihm verwehrt wurde, als er die Verlorenheit erst richtig spürte, erst dann kam die Wende in seinem Leben. Es war der große Aufbruch und der große Umbruch. Er sagte, mein Vater, wo ist die Fülle? Du musst zuerst krank werden, um geheilt zu werden. Du musst zuerst mal arm werden, um reich zu werden. Du musst zuerst mal klein werden, um stark zu werden. Du musst zuerst einmal schwach werden, um stark zu werden. Zuerst musst du nichts mehr haben, dann kann Gott dir helfen. So wie beim Andreas Wecker der liebe Gott gesagt hat, also hör mal, ich kann dir nicht helfen. Verkaufe mal deine Armbanduhren, deine Fotoapparate, deine Sammlung, deine Gemälde und so weiter. Und dann, wenn du nichts mehr zu verkaufen hast, dann bitte mich um Hilfe. Und so war auch der liebe Gott. Erst als er nichts mehr hatte, sogar seine Goldmedaillen, Olympiamedaillen verkaufte, erst als er alles verscherbelte, dann konnte er Gott bitten, Herr, hilf mir. Und dann hat Gott auch ihm geholfen. Dann kam eine gute Idee und die verwirklichte jetzt in Amerika. So, also zuerst einmal musst du an einem Nullpunkt ankommen. Einfach blind gehorchen und sagen, ich verkaufe alles. Zuerst mal, ich muss meinen Teil tun. Zuerst wirst du verstoßen und dann wirst du geehrt und anerkannt. Zuerst wirst du gehasst und dann wirst du geliebt, heiß geliebt sogar. Das ist die Entwicklung. These, Antithese, Synthese. Und wenn wir Gott anschauen, Gott will zuerst einmal, dass wir blind gehorchen. Auch wenn ich gar nichts fühle von deiner Macht, du bist dennoch bei mir. Dein Stab und Stecken trösten mich, auch wenn ich nichts fühle von deiner Macht. Wir müssen nichts fühlen, Geschwister. Wir müssen Gott folgen, ohne zu fragen, warum. Warum hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Warum führst du uns diesen Weg hier so, statt aufwärts, abwärts? Warum das alles? Du musst nichts verstehen. Weißt du, in meiner Bibel heißt es, hernach wirst du alles erfahren. Eines Tages wirst du bei Gott im Himmel sein und da wird zuerst mal ein Engel kommen und sagen, hört mal, ich muss dir erklären, all diese Zusammenhänge, warum das so war und warum das so war und warum das so war und warum dies so war und warum jenes so war. Dann wirst du all diese Erklärungen bekommen, du wirst von Engeln belehrt werden. Bevor du im Himmel ankommst, wirst du von Engeln belehrt werden, warum das alles so war. Warum hast du keinen Mann gefunden, keine Frau gefunden, warum hast du keine Kinder gehabt und was dir alles erspart worden ist, dass du das alles nicht gehabt hast, warum hast du die Arbeit verloren, warum bist du Deutscher geworden und nicht ein Afrikaner, warum dieser Unfall und warum diese Krise und warum das alles, da wird der Engel zuerst mal erklären, wir haben Erklärungsbedarf, wenn wir im Himmel ankommen und Gott wird uns erklären und wir werden nichts mehr fragen, warum, weil wir schon erklärt bekommen. Du wirst erklärt oder aufgeklärt von Gott, warum das alles war und wenn du die Zusammenhänge siehst, manchmal in der Seelsorge erfahrt man so Kleinigkeiten, das ist nur Kleinigkeiten, was man erfährt, warum das so und so war, Was kannst du dafür, dass es Krieg gab? Dass es ein paar verrückte Leute gab und so weiter. Und jetzt planen sie ja schon wieder einen Krieg im Nahen Osten oder im Iran. Die Amerikaner haben 3 Kriegsschiffe auffahren lassen. Und das war 2003 genauso, bevor sie in den Irak einmarschiert sind. Also da braucht sie auch etwas zusammen. Warum das alles? Warum wollen sie immer das Öl haben? Oder warum pochen sie da auf ihr Recht und was es auch immer? Oder jetzt auch in Georgien, tausende von Leuten sterben nur, weil da irgendwelche verrückt spielen. Und nur Macht ausüben möchten oder zu ihrem Recht kommen möchten oder was es auch immer ist. Weißt du, Gott erlaubt Dinge. Und wohl dir, wenn du Gott vertraust in diesen kleinen Dingen und sagst, Herr, ich glaube dir auch ohne Kommentare. Und ich diene dir auch ohne Erklärungen. Gott will, dass wir bereitwillig sind, blind glauben. Und wenn der Herr was sagt, sofort handeln. Nicht lange warten. Wenn Gott dir etwas sagt, sofort gehorchen. Und Gott wartet auf unsere Bereitschaft. Du hast so einen Schicksalsschlag wie dieser Junge hier in Johannes 9, Vers 1 und diese folgende Verse. Du hast so einen Schicksalsschlag, du bist ohne Augen zur Welt gekommen. Du musst dir vorstellen, wie furchtbar das für einen Menschen ist. Und warum das alles? Und weißt du, was sagt Jesus? Damit ein Wunder Gottes an ihm geschieht. In deinem Leben passiert so vieles, damit ein Wunder Gottes passiert. Warum ist Lazarus gestorben? Damit sich die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbare. Warum ist das? In deinem Leben ist so viel passiert, damit Gottes Wunder sich an deinem Leben verwirklichen. Warum dieser ganze Knatsch und warum dieser Knall und warum diese Probleme? Gott will seine Wunder an dir wirken. Und jetzt musst du glauben, dass das Wunder auch passiert. Dass du auch ohne Augen sehen kannst. Wie ist das möglich? Der Mann hat keine Augen gehabt und ist doch sehend geworden. Es wird zu deinem Besten sich wenden. Wir sollten Gott also ohne Argumente folgen, ohne warum, dass es uns erklärt wird, auch ohne Widerspruch und auch ohne Murren. Warum hast du uns hier rausgeführt? Warum kein Brot uns gegeben? Warum kein Wasser uns gegeben? Blinder Gehorsam ist zuerst einmal, dass ich mich unter Gott demütige. Herr, du hast gegeben und du hast genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Gehorsam ist einfach, Gott zuzustimmen, auch wenn man verfolgt wird, angegriffen wird, angeschossen, angekratzt wird, geschmäht wird. Bevor Gott das große Wunder an uns tut, muss erstmal die Seele gesund werden. Die Seele muss sehend werden. Die Seele muss Gott begreifen und erfassen. Und derjenige, der durch Jesus geheilt werden möchte, muss vorher von Jesus beherrscht werden. Dieser Junge kam zu Jesus. Und der erwartet ein Wunder von ihm. Der Herr muss zuerst mal an ihm einiges tun, mit ihm muss einiges passieren, bevor er das Wunder erlebt. Also der Glaube glaubt blind, aber er muss zuerst etwas an sich, in sich erleben und erfahren. Und Gott benutzt da ungewöhnliche Wege, ungewöhnliche Methoden, ungewöhnliche Heilmittel, ungewöhnliche Medizin. Johannes 9. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Jesus hat ihn gesehen, der hat ihn gar nicht gesehen, aber Jesus hat ihn gesehen. Gott sieht uns. Gott gedachte an Noah. Gott sieht unsere Situation, wo wir uns befinden. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn, Rabbi, wer hat hier gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern auf dass die Werke Gottes an ihm offenbar werden würden. Gott wirkt an dir ohne deine Bitte. Ohne, dass du sagst, Herr, ich brauche ein Wunder, siehst es nicht, ich bin blind. Jesus geht vorbei. Und da unterhalten sich so die Brüder, wer hat hier gesündigt? Leute machen Vorwürfe, klagen einen an. Und weißt du, wenn du schon leidest, ist es schon schlimm, dass du noch angeklagt wirst. Du bist schuld oder deine Eltern sind schuld. Jesus sagt, weder noch. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Und solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht dieser Welt. Als er dies gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, Heiland, Heiland, Heiland. Bereitete einen Kot, so Straßendreck, bereitete einen Kot und sprach und wie eine Salbe und schmierte es auf seine Augen und sprach zu ihm, gehe hin und wasche dich am Teich Siloah. Guter Heiland. verrückte Methode. Das ist wie dieser Herr Jesus Christus Menschen heilt. Spuckt auf den Boden, macht eine Salbe ganz schnell und dann sagt er, geh und wasch dich am Teich Siloa. Der Mann war gar nicht darauf vorbereitet. Der Herr Jesus ging vorbei und da kam eine Diskussion und dann spuckt er auf den Boden. Der Herrgott spuckt auf den Boden. Macht einen Brei aus diesem Erdendreck, wo schon Hunderte, Tausende durchgegangen sind. Und von diesem Mann heißt es, als er das erlebte, der Herr, die Frage ist, würdest du dir das gefallen lassen, dass ich deine Augen anschmiere? Mit Dreck, Straßendreck? Wenn du blind wärst, siehst schon gar nicht, weißt gar nicht, was es ist, denkst, das ist Nivea-Creme. Aber wenn du wüsstest, wo das alles herkommt und wie das alles zustande gekommen ist, ich bin gar nicht so sicher. Würdest du dir gefallen lassen, mit so einem Dreck dich beschmieren zu lassen? Und dann geh und wasch dich am Teich Siloa. Du siehst also, der blinde Glaube, der blinde Gehorsam fragt nicht viel, diskutiert nicht viel, empfindet nicht viel, denkt nicht viel, vermutet nicht viel, argumentiert nicht viel. Von ihm heißt es hier, und er kam und er ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. Der ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. Das ist blinder Glaube. Hat nichts gespürt, als der Herr ihn beschmiert hat. Höchstens Dreck, eklig, pfui. Das war alles, was er empfunden hat. Das ist nicht hygienisch. Mit der Spucke, angemachten Kot oder Dreck, Straßendreck. Aber so heilt der Herr Jesus. Auf ungewöhnliche Art und Weise. Bist du bereit, dich ungewöhnlich drauf, auf das Ungewöhnliche einzustellen? Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Er fragt nicht, diskutiert nicht, er geht, wäscht sich dieses Gemisch vom Speichel und Dreck herunter. Und plötzlich, wow, ich sehe, plötzlich dieses Wunder, als er gehorchte. So, für mich ist es gewaltig, zuerst sich alles gefallen lassen, was der Herr tut. Der Herr ist Doktor. Ich weiß, ich habe meinen Zahn heute noch und ich habe meinen Zahn behalten. Ich bin froh, dass ich behalten habe und schon über 20 Jahre habe ich diesen Zahn. Und Gott hat Gnade geschenkt, dass über den Zahn noch der Schmelz gewachsen ist, sodass ich beißen kann, besser als auf den anderen Zahn. Aber ich werde nie vergessen, ich bin beim Zahnarzt und er sagt, der Zahn muss gezogen werden. Dann sagt die Zahnärztin, mein Herr, sind Sie Arzt oder bin ich Arzt? Und das musst du sehen hier, wie der Herr Jesus genauso. Ja, bin ich Arzt oder bist du Arzt? Wir möchten gerne dem Heiland Vorschriften machen. Mach so und so und so und das ist ja mein Zahn. Er lässt es gewähren. Kannst du zulassen? Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Stell dir mal vor, die Jungfrau wird schwanger, weiß von nichts von einem Mann. Ist ja auch so eine Situation, so eine verrückte Situation. Gott wirkt auf verrückte Art und Weise, wo du eigentlich im Verruf kommst. Jetzt geht doch der Blinde, guck mal, das ist der Herr Jesus, der schmiert die Augen mit Dreck zu und sagt, geh und wasch dich. Und das noch am Sabbat. Wirft alles durcheinander, das ganze Konzept, das ganze System, alles bringt er durcheinander. Wenn du ein Wunder Gottes erleben möchtest, musst du darauf einstellen, dass in deinem Leben manches durcheinander kommt. Wenn Gott wirkt, wenn Gott in Arbeit ist, Gott in Aktion ist, dann kommt manches durcheinander. Der verschmierte, verdreckte Mann geht jetzt zum Teich und will sich waschen und muss warten, bis er sich noch anstellt und bis er rankommt, ist nicht gleich dabei. So, warum hat Jesus hier gespuckt? Warum hat er diesen Straßendreck genommen? Warum hat er nicht irgendwie so Olivenöl genommen oder ich habe hier aus Israel so parfümiertes Öl? Warum hat er so einen Straßendreck genommen? Gott benutzt Dinge, die sonst nicht helfen. Gott hat mir ein paar Sachen gezeigt, die ich mit euch teilen möchte. Der Glaube glaubt blind. Gott hilft mit Dingen, die sonst nicht helfen. Und das soll mir helfen, Hände auflegen. Und das soll mir helfen, einfach sich zusammenschließen zum Gebet. Und das soll mir helfen, so ein Bibelspruch. Gott benutzt Dinge, die sonst niemand etwas nützen. So ein Straßenkot. Dass man in den Graben kehrt oder von der Straße putzt. Gott benutzt Dinge, die sonst nichts bringen, die dir nichts gebracht haben. Solche Dinge benutzt er. Das, was nichts ist, macht Gott zunichte. Also dieser blinde Glaube funktioniert, indem Gott zuerst mal alles ausschaltet, alles ausklammert. Gott benutzt wertloses Material, um seine Werke zu vollenden. Und sagt, der Mann ist nicht ganz fertig. Also, auf das Gott seine Werk an ihm vollendet, der ist ohne Augen zur Welt gekommen, der ist zu schnell geboren. Gott konnte nicht Augen ihm einpflanzen, weil das Werk nicht, sein Schöpfungswerk wurde an diesem Mann nicht vollendet. Dass Jesus jetzt ihm Augen gibt und er sehend wird, ist Fortsetzung und Vollendung des Schöpfungswerkes. Ich muss die Werke vollenden, die mein Vater angefangen hat. Also, das Werk ist nicht vollendet worden. Und bei uns sind noch so viele Werke Gottes nicht vollendet, sei so ganz ehrlich. Also, ich könnte viel mehr sein, ich könnte viel mehr erreichen, ich könnte viel mehr haben, ich könnte viel mehr sein. Der Herr muss die Werke an mir noch vollenden, die der Vater angefangen hat, die bei meiner Bekehrung begonnen worden sind. Der Heilige Geist muss diese Dinge erwecken. Also, wir arbeiten auf die Vollendung zu. So, Gott benutzt also Straßendreck, dabei, wenn man medizinisch betrachtet, noch mehr infiziert werden könnte mit diesem Staub da. Aber Gott sagt, diese Sache wird nicht schlimmer, die wird besser werden. Also bei Gott kannst du besser werden. Denn wenn Gott es in die Hand nimmt, wird die Lage des Menschen verbessert. Und zwar auch nichtige Sachen. Also, die göttliche Infektion, die führt zur Gesundheit. Und lass dich von Gott infizieren. Und das, was in einem Fluch ist und Dreck ist und Schmutz ist und eklig ist, ist den anderen, den Gläubigen, zur Gesundung. Versteh mal, die Sachen sind alle verkehrt bei Gott. Gott benutzt das Gewöhnliche fürs Ungewöhnliche. Das Einfache fürs Komplizierte. Wir müssen also Gott zulassen, dass er in seiner Macht schaltet und waltet, dass Jesus wertloses Material benutzt, so ein Spruch, so ein Gedanken, die Krankheit vielleicht, Stress, so ein Brei anrühren und dann sagen, geh und wasch dich, so ein auf dem Boden gespucktes, zertretenes. Gut, dass wir nicht immer wissen, was das für eine Augensalbe ist und nicht wissen, wo das alles herkommt. Und wie das zustande gekommen ist, diese eklige Masse. Aber der Blindgeborene vertraut, das ist eine gute Medizin aus der Hand Gottes. Der glaubt es, er nimmt es aus der Hand Gottes. Also es ist wichtig, dass der Blinde vertraut, das ist von einem großen Heiler. Seine Eltern müssen erzählt haben, da geht so ein Heiler durch die Lande. Jesus Christus damals von Galiläa. Und er wird hier vorbeikommen, wenn er dich sieht, Junge. Und an dir nicht vorbeikommt, wenn er etwas tut, lass dies gewähren, lass dies gefallen. Und er wusste, dieser große Heiler, der macht was. Und alles, was durch die Hand Gottes gegangen ist, das, egal wie eklig, wie dreckig das ist, wie abstoßend, wie wieder einem das ist, wie entgegengesetzt es ist zum Segen. Es wird zum Segen. Du musst diese Geschichte verstehen. Göttliche Salbung ist immer oft eine komische Salbung. Du möchtest Salbung haben. Das ist eine Salbung gewesen mit Straßendreck und Spucke. Mit Straßendreck. Und dann sagt der Herr, geh und wasch dich am Teich Siloah. Lass dich dort runterführen. Da muss ich sogar noch als Verdreckte sich dorthin führen lassen. Greift ins Nichts, weiß nicht, fühlt nichts. Aber er gehorcht. Und Geschwister, wenn wir Wunder erleben möchten, müssen wir anfangen, auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn es noch so komisch ist, ich glaube, ich gehorche, ich tue es. Jesus hat diesen Blinden sich nicht vorgestellt, hat nicht gesagt, ich bin der Herr Jesus, ich bin der Heiland der Welt, ich bin der Erlöser. Hat nicht gesagt, ich bin der große, starke, mächtige. Nein, hat er gar nichts von dem gesagt. Der wusste nicht einmal, mit wem er zu tun hat, aber er gehorcht. Und der gute Junge hat auch nicht einmal gefragt, wer bist du? Also entweder war er bekannt oder hat es gar nicht für nötig gehabt. Und dann geh du und wasch du dich am Teich Siloah. Wasch du dich selbst. Weißt du jetzt, der Heiland, ein guter Heiler, ein guter Arzt, hätte ihm selber abgewaschen. Aber nein, wasch du dich. Du siehst also, für deine Heilung, für dein Wunder, für deine Genesung musst du selber etwas tun. Du bekommst von Gott den Impuls, diesen Dreck um die Augen geschmiert. Kriegst eins geschmiert, Schwester. Kriegst du, und jetzt geh und wasch dich. Jetzt musst du selber gucken, wie du da sauber wirst und wie du dorthin kommst. Diese Sendung, Siloah, das ist, hier heißt es bei mir noch so ein Kommentar von dem Evangelisten, gesandt. Du musst dich also dich senden lassen und dieses Wunder selbst erleben an deinem eigenen Fleisch. Und der Blinde gehorcht, blind, so wie er war. Und wenn Gott ein Wunder an dir tun sollte, testet er immer, bist du bereit? Bist du bereit, diese Dinge in Angriff zu nehmen, anzugehen? Bist du bereit, hinzugehen? Und da heißt es, und er ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. Sein Gehorsam hat so viele Fragen aufgeworfen. Und wenn du anfängst, Gott zu gehorchen, ich sage dir die Wahrheit. Die meisten Gläubige, die denken, Halleluja, die warten alle nur auf dieses Wunder. Die meisten Leute warten nicht auf das Wunder und erwarten das Wunder nicht. Und das Wunder kommt auch gar nicht an, besonders bei den Frommen nicht. Wenn Gott wirkt, die größten Skeptiker und Kritiker und Nörgler sind die Frommen. Hier liest mal diese Geschichte. Studier diese Geschichte und du wirst ein blaues Wunder erleben. Sein Gehorsam hat viele Fragen aufgeworfen und aber auch viele Fragen beantwortet. Während dieser Mann selbst sehend wurde, wurden die anderen alle blind. Als Pharisäer. Und das ist immer bei göttlichen Wundern. Der einen werden den Aussatz los, der Naaman und der Gehasse und sein ganzes Haus für immer werden aussätzig. Wenn die Menschen nicht die richtige Einstellung bekommen, kriegen sie das, was die anderen loswerden. So ist es, die göttliche Art. Das ist die Funktion des Glaubens. Also, dieser Blinde wurde sehend und der anderen wurden blind oder geistig blind. Der Blindgeborene hat sehen gelernt und die Pharisäer, die sagen, das kapieren wir nicht. Also, wie mag das zugehen? Und das ist sowieso gegen diese ganzen Reinheitsvorschriften der Pharisäer und Juden und Schriftgelehrten, ja, was Furchtbares. Der Herr Jesus benutzt furchtbare Dinge, um etwas zu demonstrieren, was sein Heil ist. Man könnte sich jetzt über die Pharisäer fürchterlich aufregen, also ich würde es, und ich tue das permanent, und du sagst, Menschenskind. Weißt du, anstatt dass man dankbar ist, dass dieser Blinde, der jahrelang blind war, weißt du, der sitzt im Gottesdienst, so ein kranker Mann da, und man soll froh sein, dass jetzt in unserer Gemeinde jemand geheilt worden ist. Nein, jetzt werden sie ärgerlich, wütend auf den Herrn Jesus. Sie regen sich auf über diese Heilung des Blinden. Warum? Warum gibt es Menschen, die von Geburt blind sind? Also erstmal, warum? Und dann tauchen Fragen auf, warum gibt es Leid und so weiter? Wer hat dann gesündigt? Und es ist, wir sehen hier also, der Glaube, der provoziert die Frommen. Das Fleisch, das fromme Fleisch ganz besonders. An dir soll das Wirken Gottes Mann offenbar werden, hat der Herr gesagt. Und du hast deshalb Probleme, damit Gottes Wunder an dir offenbar werden. Du bist krank, damit Gottes Wunder an dir offenbar werden. Du hast Sorgen, damit die Wunder Gottes an dir offenbar werden. Du hast Engpässe, damit die Wunder Gottes an dir offenbar werden. Du wirst angegriffen und du wirst zur Schnecke gemacht, damit die Wunder Gottes an dir offenbar werden. Erst auf dem Rückweg bist du geheilt. Du musst den gleichen Weg wieder zurückgehen und ankommen und sagen, ich habe mich gewaschen. Erst wenn du wieder zurückkommst, bist du sehend. Und zwar richtig sehend. Und erst dann, der Mann ist nicht nur äußerlich sehend, sondern der ist auch innerlich sehend geworden. Weil er im Glauben etwas getan hat, was er nicht einmal verstanden hat. Weißt du, du wirst sehend, wenn du anfängst, auf Dinge einzugehen, Dinge auszuprobieren, Dinge zu wagen. Weißt du, so Stück für Stück, ich bin jetzt gerade zur Zeit mit der Freizeit im Kallitz Vorbereitung und wie macht man das? Und wir werden die Noah-Geschichte betrachten. Weißt du, Noah lässt zuerst einen Raben raus, der kommt nicht mehr zurück. Weißt du, so schrittweise, er wartet und dann lässt er nochmals eine Taube raus, die Taube kommt zurück. Also er weiß, dass er noch nicht sagt. Weißt du, wir sitzen auf heiße Kohlen. Das ist Glaube. Glaube probiert's. Also zuerst mal mit dem Raben, dann mit der Taube und es bleibt nochmals warten nach einer Weile und jetzt lässt er nochmals eine Taube raus, er gibt nicht auf mit dem Probieren, er sagt, irgendwo endlich mal muss es klappen. Und du musst auch lernen, nicht aufzugeben. Zuerst lässt du einen Papagei raus und dann lässt du einen Käfer, Wellensittich raus. Kannst alle Vögel mal rauslassen und mal sehen, was passiert dann. Glaube handelt. Glaube wartet nicht auf dass irgendetwas passiert, so von nichts. Von nichts kommt nichts. Glaube wird durch Gehorsam und durch Warten. Durch Warten und Erwarten und so weiter in Aktion gesetzt. Ein Raben fliegen und der ist weg. Jetzt hast du deinen Raben weg. Nein, deine Taube, die kommt und Gott sei Dank, ich habe sie wenigstens meinen Vogel wieder. Und erst dann, als dann nochmals eine Taube weggeschickt wird, dann kommt sie mit einem Ölzweig, ein Bild auf den Heiligen Geist, zurück. Also, gib nicht auf. Erster Rückweg. Wenn du etwas von Gott willst, musst du aufhören, auf die Pharisäer zu hören. und auch auf den Pharisäer in dir. Auf die Religiösen in dir und so weiter. Diese Ex-Blinde, weißt du, was die Pharisäer sagen, als der zurückkommt? Du bist in Sünde geboren. Du siehst also plötzlich unterstellen sie ihm geistige Blindheit. Du bist halt so ein Sünder. Und du willst uns belehren? Du weißt doch nichts. Und er sagt, es ist mir so vollkommen egal, ob ich was weiß oder nicht, ich bin sehend geworden. Ob ich was verstehe oder nichts verstehe, ist es egal. Und die sagen ihm knallhart, du weißt nichts, hast keine Ahnung, Gott spricht nicht zu dir, Gott offenbart sich dir nicht, du hast keine Ahnung von Gott. Du kannst nicht mal erklären, wer hat dich jetzt geheilt. Du siehst also auch diese Heilung, der Glaube handelt, weiß nicht einmal, wer ihn geheilt hat. Glaube gehorcht. Deshalb gehorche der inneren Stimme, gehorche der Anweisung des Herrn, gehorche dem Heiligen Geist, gehorche dem Wort Gottes. Und hier erfährt dieser gute junge Mann die ganze Gemeinheit der Frommen. Jesus nimmt ihn in Schutz, verteidigt ihn auch gar nicht so groß, aber er steht ganz da. Jesus da, ist da und jetzt wird sogar Jesus angegriffen. Der ohne Augen zur Welt kam, ist jetzt an allem schuld, dass unsere Religion, unser Gottesdienst nicht mehr klappt. Aber Gott ist noch lange nicht mit diesem Jungen fertig hier und auch nicht mit den Leuten, die das miterlebt haben. Weißt du, wenn einer anfängt zu glauben und zu wagen, im Glauben gewisse Schritte zu tun, vorwärts zu gehen. Ich habe euch diese Geschichte schon mal erzählt von der Besiedlung Amerikas. Der junge Mann mit dem Rucksack, der im Winter da einen großen Strom in Amerika überqueren muss, der robbt auf alle vier und weiß nicht, ob das Eis ihn trägt oder nicht. Und als er so mittendrin auf dem Fluss ist, plötzlich kracht das Eis, denkt er, oh mein Gott, jetzt geht die Welt unter und sagt, oh Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist und liegt ganz flach. Und als er dann sich umguckt und nichts untergegangen ist, dann sieht er, dass ein Pferdeschlitten mit Holz beladen über den Fluss fegt. Und er liegt auf alle vier. Und so sind viele Gotteskinder. Deinen Glauben und die gehen und die sagen, fort, rüber. Und jagen über den Fluss und der andere robben. Und manche bleiben auch liegen. Und die trauen sich gar nicht, wenn schon kracht und so weiter. So, die ganzen Pharisäer, die liegen flach. Aber die greifen jetzt Jesus an. Gott ist mit den Pharisäern nicht fertig. Und Gott will jetzt dem jungen Mann noch mehr geben. Also der Glaube, der irgendwo etwas mit Gott erlebt, wächst und entwickelt sich und entfaltet sich. Und wir werden sehen, jetzt, wenn wir die Geschichte näher und besser betrachten, alles hat einen ganz besonderen Sinn, auf dass die Werke Gottes vollendet werden. Der Blindgeborene, plötzlich wird er hinterfragt, was ist mit dir los oder wie hast du es gemacht und so weiter. Ich bin hingegangen, habe mich gewaschen mit dem Wasser vom Teich Siloa und ich bin sehend geworden. Ich kann also, das ist alles, was es sieht. Ich war blind und ich bin sehend geworden. Also ich kann euch nicht sagen, wie und was. Weißt du, wenn Gott an dir arbeitet, brauchst, erstmal Gott gibt keine Erklärung und du brauchst auch keine Erklärung. Und du musst auch anderen nicht erklären. Ich habe dreimal mich mit Öl salben lassen, fünfmal hat der Pastor die Hände aufgelegt und das siebte Mal ist es passiert. Nein. Am besten ist es, du erklärst niemand etwas, wie das gewesen ist. Das ist deine Sache zwischen dir und Gott. Eine Sache zwischen dir und Gott, wie das passiert ist. Aber du siehst diese Frommen, wie ist es passiert? Ihre Augen wurden alle gehalten und immer mehr werden sie gehalten. Auch hier lernen wir, weißt du, du darfst dich nicht an den Fachleuten halten. Das sind ja Theologen alles, die hier jetzt den Jungen in die Zange nehmen. Versuchen ihm Schuldkomplexe einzureden. Du bist unter Sünde geboren, also du weißt nichts besser. Und du willst uns belehren hier. Da kommt er richtig ins Verhör. Aber der ist sehr clever. Dieser Junge muss schon clever sein. Weißt du, und ich muss dir eine Wahrheit sagen. Einfache Leute von der Straße, ungebildete Leute, Arbeiter, sind manchmal gescheiter wie die Theologen. Wie diese super Gescheiten. Und er sagt, ich weiß es nicht. Dann, wenn du das nicht weißt, gehen wir zu den Eltern und versuchen von der Seite Druck auszuüben. Du siehst also, wo die Religiösen, die geben es nicht auf, die lassen es nicht locker. Wenn du etwas mit Gott erlebst, musst du, und was mit Gott erleben möchtest, du musst dich darauf gefasst sein, dass die fromme Feuerwehr, dich so lange massiert und bekniet und bedrängt und bearbeitet, entweder wirst du wirklich sehend bleibend oder du verlierst dein Augenlicht oder du verlierst deine Heilung. Und wir erleben das auch immer, wenn wir diese Heilungsgottesdienste hier haben. Weißt du, die Menschen, wie war das? Wie spürst du jetzt? Fieber messen und sonst was. Weißt du, dann untersuchen sie, wollen sie genau untersuchen. Nein, du musst nur einfach glauben. Dich in die Arme Gottes fallen, ohne Kommentare. Der Glaube glaubt ohne Kommentare. Und ohne Gefühl. Und selbst wenn du Fieber hast und kochst, glauben ohne Kommentare. Ich weiß, Gott hat mich berührt, Gott hat mich geheilt, ich bin gesund. In seine Wunden bin ich geheilt. Und das vor 2000 Jahren, da war ich noch gar nicht mal da. Da ist meine Heilung schon vollbracht worden. In seine Striemen bin ich geheilt. Also die Auspeitschung Jesu war für deine und meine Heilung. 39 Schläge hat er bekommen und die Wissenschaftler sagen, Mediziner sagen, dass es alle Krankheiten auf etwa 39 Wurzeln zurückgehen, egal welche Krankheit es ist. So, die Pharisäer haben den Jungen nicht geholfen, aber die wollen jetzt ihm das wegnehmen, was Gott geschenkt hat, ihn entmutigen, ihn einschüchtern. Ja, wie war das jetzt alles? Wer hat dich geheilt? Dieser Mann da drüben, dieser Jesus, der wusste nicht mal, wie der heißt, dieser Mann da drüben. Der hat mich geheilt. Und da fragten sie, ja, wer hat dir die Augen aufgetan? Dieser da. Also der sagt nicht einmal, der bekennt nicht einmal Jesus, aber er ist mutig und er lässt sich nicht in die Knie zwingen, er lässt sich nicht erpressen, er lässt sich seine Heilung nicht nehmen und so weiter. Er sagt, er ist bestimmt ein Prophet. Also nur ein Prophet kann einen heilen. So, oder wie jetzt dieser Mann da drüben. Und du siehst, sagt er, die Pharisäer, du siehst, der hat keinen Durchblick. Wenn er wüsste, dass er kein Prophet ist, er ist ein Galiläer, ein Samariter, dieser Jesus, sie machen Jesus schlecht. Und du siehst also, wenn Gott arbeitet, wird all das, worauf du deinen Glauben gebaut hast, zuerst mal alles schlecht gemacht. In deiner ganzen Umgebung. Der Jesus wird schlecht gemacht, die Gemeinde wird schlecht gemacht, der Heiler wird schlecht gemacht, das Wort Gottes wird schlecht gemacht. Alles ist schlecht, nur noch der Pharisäer ist gut. Und du siehst, die lassen immer noch nicht Ruhe. Dann die Eltern. Und die sind auch vernünftig. Weißt du, ich bewundere manchmal einfache Leute, die lassen sich nicht einschüchtern. Und ich mag einfache Leute und nicht diese Supergescheiten. Die sind saudumm. Die ganzen Theologen mit ihrer Gotteserkenntnis und so weiter, denen fehlt das Licht Gottes durchweg. Ja, er ist alt genug, fragt ihn selber. Er ist alt genug, fragt ihn selber. Wir müssen nicht für ihn reden. Wir wissen nur eines, dass er blind war und jetzt sehend ist. Also fragt ihn selbst. Wie klug doch die einfachen Leute sind, die lassen sich nicht so schnell fertig machen. Unser Sohn ist ja blind geboren, weiter können wir nichts sagen. Er ist ja mündig, volljährig. Und du siehst die Herren Inquisitoren, die versuchen wieder nochmals den Blinden da auseinanderzunehmen. Dieser Mensch ist ein Sünder, dieser Jesus da. Ja, egal was er ist, und da hörst du, was der sagt, ob der Mann ein Sünder ist, ist das nicht meine Sache, sagt er. Ich weiß nur eines, ich war blind und ich bin sehend geworden. Ob das ein Sünder ist. Du musst über Jesus, und jetzt hör mal, du musst über Jesus und seinen Hintergrund und wo er herkommt und was er ist und so weiter, gar nichts wissen. Du musst nur wissen, er hat an mir ein Wunder getan. Ich habe ihm gehorcht und das ist blinder Glaube. Weißt du, dieser blinde Glaube muss nicht alles verstehen. Und Gott handelt meistens so, dass du es, wenn du es nicht verstehst. Und wenn du denkst, jetzt machst du alles perfekt. Mein eigener Vater, wir haben ein Wunder zu Hause erlebt und das war das erste, wo ich richtig nicht nur in der Bibel Wunder gelesen habe, sondern zu Hause ein Wunder erlebt habe. Mein Vater war schwer krank und er hat sich ausgemalt. Wir waren gute Christen. Wir haben unsere Bibel gekannt, hat extra Konkordanz sich gekauft und sich besorgt. Und so heilt Gott heute Kranke. Du musst also den Pastor einladen, steht in der Bibel, oder den Priester, egal was, du musst ihm eine Mahlzeit geben, er muss sich satt essen, und dann muss er einen mit Öl salben und muss den Namen des Herrn anrufen und die Hand auflegen. So läuft eine biblisch orientierte, ausgerichtete Heilung. Was passiert? Mein Vater hat genau das gemacht, was in der Bibel steht, und noch mehr drauf. Der hat noch vorsorglich, falls der Pastor ein Öl vergisst, hat noch Öl, so Wäschchen hingelegt mit Öl, Olivenöl, muss es reines Öl sein. Und ach, was wir da für Zirkus hatten, bis wir das Wunder beieinander hatten. Oder das Mittel für das Wunder. Was macht der Prediger? Das war so Sonntagmittag, hat gegessen. hat das Tischgebet gesprochen und beim Tischgebet dann sagte, und lieber Heiland, du weißt, warum ich da bin und wir kochen alle und wir haben Augen offen und warten auf das große Wunder, was jetzt passiert und du möchtest auch den Hausvater anrühren und ihn heilen. Amen. Kein Öl angerührt, keine Hand aufgelegt, den Namen des Herrn nicht angerufen, nichts und geht. Und ich sehe meinen Vater, der die Tür zugemacht. Siehst, und da sollte ich geheilt werden? Unmöglich, kann nicht geheilt werden. Weil der Mann Gottes, die Christen, die sind nur Schmarotzer, die Pastoren, die fressen sich durch. Und so. Ach, was wir uns anhören mussten, das war schrecklich. Also vom Glauben groß als solches war also absolut nichts da. Enttäuschung bis dort hinaus. Aber der Pastor fragte an der Tür dann, und wir sehen uns heute Abend, war Gottesdienst Sonntagabend, wir sehen uns heute Abend im Gottesdienst. Mein Vater sagt ja, und weißt du, wir sind Preußen, ein Wort, ein Mann, und er konnte nicht mehr ja, nein sagen. Dann müssen wir doch jetzt hingehen, aber zuerst gekocht. Und es ist auch kein Wunder passiert. An dem Tag ist kein Wunder passiert. So, und er sitzt da, aus Gefälligkeit nur noch. Wir haben so viel, und wir waren arme Leute, 10 Personen, verstehst du, also, und dann doch so eine Mahlzeit für einen Priester da vorzubereiten. Oh. Meine Mutter hat gekocht mit viel Gebet und Lob und Dank, und ist nichts passiert. Wir sitzen da, und im Gottesdienst läuft der Gottesdienst, also vom Wort Gottes wissen wir nicht mal genau, was da gelaufen ist. Am Schluss fragt der Gemeindeleiter, also wir müssen morgen putzen, damals gab es noch nicht so groß Staubsauger, sondern man muss den Teppich klopfen und so. Wer hat morgen Zeit? Und wer streckt sich? Mein Vater als erstes, ich habe gesagt, ich sehe nicht richtig. Und streckt sich, er will mithelfen. Und er hat gesagt, Vati, du kannst nicht arbeiten, du bist ja krank, du bist ja Invalide. Und dann sagte er doch, also Liederbücher könnte ich einsammeln und so. Und was ist passiert? Der war der einzige Mann bei dieser Putzkolonne. Und die haben Putzen gehabt, ich habe dann gearbeitet. Dann fahre ich mit meinem Motorrad vorbei und wen sehe ich? Teppich klopfen. Ich denke, das gibt's doch nicht. Mein Vater klopft Teppiche. Ich sage, Papa, geht's dir gut? Sagt, ich bin gesund. Bin gesund. Also, und vorher konnte, wenn du vorher gesehen hast, wenn du da 20 Meter, 50 Meter keine Luft gekriegt und geschnauft und dann ging's immer so. Verstehst du? Und da klopfte Teppiche. Sagt, ich bin gesund. Und von dem Moment war er geheilt. Halleluja. Nur beim Tischgebet. Gott arbeitet nicht nach einer Schablone. Gott arbeitet nicht nach einer Schablone. Und da, wo du am allerwenigsten glaubst, passiert am allermeisten. Das soll mir das Gebet helfen, das Gebet des Kranken? Nichts von dem. Ärgere dich ruhig mal. Weißt du, du musst die Luft ablassen. Und dieser Naaman, du kennst jetzt diese Geschichte so aus dem Nichts. Und Vater hätte der was Großes von dir gebeten, dann hätte es getan, aber 7-mal im Jordan sich taufen lassen, naja. So, wenn du an Jesus blind glaubst, und ich sag dir eines, wenn du anfängst an Jesus blind zu glauben und Gott zu folgen und sagst, ja Herr, ist es okay, Glaube sagt immer, ist es okay, oder ja Herr, das sagt der Glaube. Wenn du an Jesus blind glaubst, wirst du immer kecker. Weißt du, was es ist? Immer so spitziger. Die lassen dich nicht in Ruhe, die Pharisäer. Und da heißt es weiter, der Geheilte sagte, das habe ich schon wiederholt euch gesagt, Brüder. Ich habe nichts Neues zu sagen. Also mir gefällt diese Geschichte hier. Ich habe nichts Neues zu sagen. Warum interessiert ihr euch so für diesen Mann? Möchtet ihr auch etwa Jünger Jesu werden? So, du siehst, er wird immer kecker, immer aufgeweckter, immer munter. Wenn du Gott gehorchst, wirst du keck. Da wirst du sogar Evangelist innerhalb von ein paar Minuten. Und weißt du, die zu bekehren, wollt ihr auch etwa Jünger werden? Wollt ihr euch auch bekehren? Wollt ihr auch in seinen Nachfolge treten? Warum interessiert ihr euch für diesen Mann so sehr? Warum lässt ihr ihn nicht in Ruhe? Warum lässt ihr mich nicht in Ruhe? Der blinde Glaube ist unschlagbar. Der blinde Glaube, alles andere kannst du schlagen, aber den blinden Glauben kannst du nicht schlagen, weil es kein Mittel gibt. Verstehst du, du kannst nicht Luft durchschneiden. Der blinde Glaube ist unschlagbar. Für die Intellektuellen ist es ein, und Pharisäer ist ein naiver Glaube, aber für den Geheilten ist es eine ganz starke Sache. Wollt ihr auch Christen werden? Gegen den blinden Glauben gibt es keine Waffe. Diesen schlichten, einfachen Glauben. Egal, was das fromme Establishment sagt, der Geheilte sagt, das ist ein Wunder geschehen. das ist, wie Gott sich in der Ewigkeit vorgenommen hat, und ich weiß nichts anderes und so weiter, ich weiß nicht, wer der Wundertäter ist, ich weiß nicht, wie er heißt und so weiter. Wenn ihr wissen wollt, fragt ihn selber. Erkundigt euch selbst. Wie du siehst, wie jämmerlich die ganze Schulweisheit hier ist. Verstehst du, die versuchen da irgendeine, sich auszureden und so weiter. Die ganze etablierte Religion kommt nicht mehr weiter an diesen Jungen, der einfach blind geglaubt hat. Und es ist ja alles vergessen, was vorher war, wie diesem Straßendreck. Und was bleibt zurück? Blamage für die Frommen. Die haben bis jetzt nicht helfen können, können es auch nachher nicht helfen, wollen es auch nachher nicht helfen. Aber Gott hat sich dieses Mannes erbarmt. Und aus der Situation kommt der gläubige junge Mann als Gewinner und Sieger raus. Das steht da, fragt ihn selbst. Du siehst also, was für eine Vollmacht der Mann hat, obwohl er überhaupt nichts hat, aber der Glaube, dieser blinde Glaube gibt ihm Vollmacht zu argumentieren. Er lässt seine Heilung sich nicht austreten, lässt sich nicht beirren. Er weiß, was er erlebt hat, was er war und was er ist und was aus ihm geworden ist. Dem Geheilten macht es nichts aus, denn die stoßen ihn nachher aus der Gemeinschaft raus. Weißt du, wenn du richtig Gott erlebt hast, dann macht es nichts aus, wenn du dann aus der Kirche ausgeschlossen wirst. Ich habe sogar in Süddeutschland, ja, heute ist das nicht mehr so Fall, aber vor ein paar Jahren, da waren die Leute noch so verrückt. Wenn du nicht in der Kirche warst, wurdest du außerhalb vom Friedhof beerdigt. Verstehst du? Das ist also nicht auf den eigentlichen Kirchfriedhof, kein Platz für dich. Das ist also das wirklich, weißt du, oder dann bist du Außenseiter, dann ist es vollkommen egal. Weißt du, wenn du was mit Gott erlebt hast, kann dir niemand mehr nehmen. Kann dir niemand mehr nehmen. Ich habe einen Ältesten einer Baptistengemeinde, die haben nicht an Geistestaufe geglaubt. Ich habe im Zelt, Missionszelt gepredigt. Eigentlich habe ich das nicht vor, aber ich habe mit dem Mann gebetet und im Zelt, im Missionszelt bekommt er den Heiligen Geist und betet in Sprachen. Da waren Leute natürlich aus der Ortschaft, wo er auch Ältester in der Gemeinde war und so weiter. Was ist passiert? Der Mann wurde vom Kadi, vom Hohen Rat zitiert und er muss sich rechtfertigen. Und wir haben alle gehört, die ganze Ortschaft hat gesehen, du hast in anderen Zungen gebetet und so weiter. Und das ist vom Teufel, das ist von unten. Und so weiter. Und schwört diesem Geist von unten ab. Dann sagt er, Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt mich totschlagen, aber ich weiß, was ich erlebt habe und das kann mir niemand nehmen. Schlag mich tot. Das höre ich heute noch. Könnt machen. Den haben sie nachher ausgeschlossen aus der Gemeinde und in das Ältestenamt sofort abgesagt, weil er zu den Schwärmern rübergegangen ist. Weißt du, wenn du was mit Gott als echtes erlebst, dann ist es egal, was die Leute nachher schreiben, sagen oder diskutieren. Du weißt, was du hast. Schlag mich tot. Könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt mir das nicht ausreden. Der blinde Glaube ist ein fester Glaube, ein unerschütterlicher Glaube. So du gehst hin, du tust, du gehorchst, du wäschst dich und du kommst zurück bis zehnt. Das ist ein unerschütterlicher Glaube. Da schlägst du die ganzen Pharisäer. Weißt du, das System, und ich denke, das System versucht, die Menschen blind zu halten. Das System versucht, die Menschen unten zu halten, versucht, die Menschen zu unterdrücken. Weißt du, die haben nichts unternommen, um den Mann sehend zu machen. Das hätten sie auch anders, einen anderen Tag machen können. Aber Jesus hat ihn von diesem System befreit, aus diesem Netzwerk rausgeholt. Und deshalb ist es so wichtig, der blinde Glaube ist zuerst mal ein Ausbruch aus dem System. Da, wo du heute steckst. Religiöses System. Kirchliches, freikirchliches System. Und zwar Zeichen und Wunder. Die Zeit der Zeichen und Wunder ist vorbei. Wenn du das glaubst, ist es für dich wirklich vorbei, gibt's nichts. Aber wenn du sagst, nein, ich erwarte, Gott ist immer ein Gott, der Wunder tut. Ich erwarte, dass er Wunder tut, ich erwarte Heilung, auch wenn es noch so weit weg ist, ich tue es alles, dass ich diese Heilung bekomme, also ich gebe es nicht auf. Und du wirst es bekommen. Aber wenn du sagst, die Zeit der Zeichen und Wunder ist vorbei, mit den Aposteln hat alles aufgehört, wofür lese ich dann noch die Bibel? Kann ich gleich in den Mülleimer schmeißen. Wenn das mit den Aposteln alles aufgehört hat, wenn Gott das nicht mehr tut, was in der Bibel drin steht, vergiss doch die ganze Religion. Das ist nur für Dumme dann etwas. Religion ist Opium fürs Volk. Und das ist, Karl Marx hat schon richtig gesagt, für tote Kirchen, tote Religionen ist Religion Opium, ist Gift. Du musst rausbrechen aus diesem organisierten, systematisierten Glauben und du musst anfangen, wie ein Kind zu glauben, wie dieser Junge hier. Du musst nicht alles wissen, wer ist das? Und du musst nicht wissen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und den ganzen Formeln, wie vorne und hinten, rauf und runter. Nein, das musst du alles nicht wissen. Das wirst du nachher noch alles dort mitkriegen. Weißt du, in diesem Kampf, in den Auseinandersetzungen, Pro und Contra, dann wirst du noch so viel, deshalb haben wir Angriffe, damit dein blinder Glaube ein Fundament bekommt. Und dann wirst du hingehen und sagen, guter Mann, kannst du mir sagen, wie heißt du eigentlich? Ich bin Jesus. Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich bin überzeugt, der ist in die Nachfolge Jesu getreten. Denn er fragt die Pharisäer, wollte er auch etwa seine Jünger werden? Er ist schon wahrscheinlich, noch, obwohl er noch nicht einmal getauft ist, ist er schon bereits ein Jünger Jesu? Wollte er auch etwa Jünger Jesu werden? Du siehst, durch die Kämpfe, durch die Erschütterung wird aus dem blinden Glauben ein fester, unerschütterlicher Glaube. Ein Glaube, der sogar Berge versetzt, der sogar Pharisäer in Angst und Schrecken versetzt. Das ist vielleicht manchmal schlimmer als Berge versetzen, Pharisäer in Angst und Schrecken zu versetzen. Diese Feuerwehr. Seine Blindheit verschaffte ihm Zugang zu Jesus, zu einer neuen Ebene seines Denkens und Glaubens, zu einer neuen Ebene seiner Beziehung zum Herrn, seiner geistlichen Erfahrung. Dieser blinde Glaube, Herr, ich tue es. Ich tue es, auch wenn dabei nichts rauskommt. Der blinde Glaube ist, ich gehe. Ich gehe über Bord. Auch wenn ich jetzt ins Wasser falle. Auch wenn ich untergehe. Ich mache einen Schritt nach vorne. Solange du nichts unternimmst, wird nichts passieren. Und du hast die Bibel. Für uns heutzutage ist es so einfach zu glauben. Wir haben den Heiligen Geist, wir haben die Gemeinde, wir haben Geschwister, wir haben Pastoren, wir haben Brüder und Schwestern, die uns unter den Arm greifen, wenn es mal schlecht geht. Und du kannst die Pharisäer stehen lassen und du kannst sagen, wir haben heute eine Freikirche und wir sind ein freiheitlicher, demokratischer Staat. Wir sind auf euch Landeskirchen, Volkskirchen und Sekten und so weiter nicht angewiesen. Das kannst du heute alles sagen, konnten die Leute damals nicht. So, und es ist so wichtig, dass du auf das Wort eingehst. Herr, gib mir ein Wort. Und du brauchst heute Abend ein Wort für deinen Glaubensakt. Du glaubst ein Wort. Gib mir ein Wort. Und Petrus sieht Jesus auf dem Wasser kommen. Das ist dieser Glaube, der ins Blinde, ins Wasser plumpst. Ich habe eine Predigt mal überschrieben, ein Apostel, der über Bord geht. Und das muss der Apostel lernen, das muss jedes gläubige Kind Gottes lernen. Das ist blinder Glaube. Herr, bist du es? Herr, bist du es? Das ist ganz wichtig, dieser Satz. Herr, bist du es? Du musst genau wissen, dass der Herr dir gesagt hat, und der Herr dich mit Dreck beschmiert hat, der Herr dich ans Wasser geschickt hat, der Herr dir das geboten hat. Herr, bist du es? Und dieser Petrus sagt, Herr, bist du es? Ja, Petrus, komm her. Und weißt du, das Wasser trägt. Das geht. Wie auf einer Eisdecke. Es geht. Brüder, ihr seid alles Feiglinge. Guck mal, mich, Johannes, guck mal, Thomas, ein Zweifler. Das habe ich schon immer gewusst, dass du ein Zweifler bist. Guck mal, wie wunderbar, wie ich kann mit dem Heiland auf dem Wasser gehen. Du und ich kann sogar mit dem Heiland auf dem Wasser tanzen. Weißt du, und das ist so wohl gefühlt, bis eine große Welle und bis ein Wind kam. Und dann schaut er nicht mehr auf Jesus, sondern auf die Welle. Schaut er auf die Schwierigkeiten und so weiter und fängt an zu sinken. Das ist der blinde Glaube. Der blinde Glaube hört auf Jesus und der blinde Glaube schaut auf Jesus und der blinde Glaube folgt Jesus. Und dann ist egal, was die Leute schwätzen, was die Leute sagen, was die Leute machen. Dann kümmerst dich nicht mehr um das Geschwätz der Pharisäer, um das Geschwätz der Nachbarn, der Freunde, der Bekannte und Leute, die das nicht glauben können. Das nicht glauben können. Und es gibt immer noch welche, die das nicht glauben können, die zweifeln, die selbst noch nicht erlebt haben. Aber du musst es einen Schritt über Bord wagen, über herangehen, du musst auf die Probleme zugehen. Herr, bist du es? Bist du, der mir da auf dem Wasser begegnet? Oder ist es ein Gespenst? Und wir müssen herausfinden, wer kommt uns entgegen? Wozu hat der Kerl keine Augen im Kopf, auf dass die Wunder Gottes vollendet werden? Dir fehlt noch ein Wunder zu deiner Vollendung. Dir fehlt so ein Ereignis, das dein Leben abrundet. Dir fehlt noch ein Wunder, auf das die Werke Gottes vollendet werden. Ich bin noch nicht fertig, ich glaube noch ein paar Wunder. Also ich habe noch ein paar offene Rechnungen, die bezahlt werden müssen. Ich meine geistlich gesprochen, ich habe noch ein paar Dinge, die gelöst werden müssen. Und ich möchte noch ein paar Wunder sehen. Also es ist noch nicht alles abgerundet. Und ich bin noch nicht fertig. Und weißt du, und ich lege mich nicht fest, jetzt ist es. Nein, ich mache es so schwer dem lieben Gott und so unmöglich, dass ich noch lange leben muss, um das zu erleben. Und noch viel passieren muss, um dorthin zu kommen. Weißt du, wenn du sagst, bis Weihnachten, wenn es alles vorbei ist, dann habe ich schon viel erreicht. Nein, weißt du, ich hab mir vorgenommen, bis zur Olympiade bin ich da, bis Olympiade in Berlin ist. Und die haben es nicht gekriegt, dann warte ich bis 2050. Also, bis dann irgendwann mal der Fall ist. Bis ich mein Wort einlösen kann im Glauben. Wir müssen im Glauben handeln, ob wir es fühlen oder nicht fühlen. Zum Schluss ein paar persönliche Zeugnisse, wie man ins blind glaubt und Gott vertraut. Wenn du anfängst, mit Gott zu gehen, als wir hier nach Berlin kamen, oh, vorher ist alles, Bruder Matthäus, ich gebe dir $40,000 als Starthilfe für Berlin, damit du umziehen kannst, hier eine Stühle kaufen kannst, hier was anfangen kannst in der Gemeinde. Und dann habe ich Ja gesagt. Aber zuerst habe ich Gott Ja gesagt, aber bevor der kam. Aber dann hat er gehört, hat gedacht, er kann sich einklinken. Und es gibt Leute, wenn du Gott Ja sagst, versuchen welche sich einzuklinken. Ja, ich möchte helfen. Und du freust dich über jeden, der hilft, über jeden, der dabei ist. Und dann, wo ich schon alles gekündigt habe und so weiter, plötzlich sagte Bruder, kriege ich einen Fax, Bruder Matthäus, wir haben Inflation in Amerika, wir können dir nicht helfen. Oder ich muss es rückgängig machen. Puh, es war ein dunkler Tag. Ich habe gesagt, aber Herr, ich habe es dir gesagt, ich folge und ich werde gehen und ich werde umziehen und ich werde pünktlich umziehen. Ich werde genau zu dem Zeitpunkt, wo ich mir vorgenommen habe, umziehen, egal, selbst wenn ich die Möbel von Hand tragen muss. Die ganze Transitstrecke damals, 1987 oder 88, ist egal, ich gehe. Und nicht gewusst wie. Und dann habe ich meinen vorletzten Gottesdienst, einer der vorletzten Gottesdienste, und dann sage ich, Geschwister, jetzt ist nur noch zwei Gottesdienste und dann gehe ich. Dann bekehrt sich ein Mann und sagt, Mensch, jetzt, wo ich mich bekehre, gehst du. Was kann ich für dich tun? Dann sage ich, weiß ich nicht, was können Sie? Was sind Sie vom Beruf? Möbelhändler, einer der größten Möbelhändler von Süddeutschland. Und sage ich, ja. Möbelhändler, der wäre bestimmt ein Lastwagen. Ich habe nämlich kein Geld, um Möbelwagen zu mieten. Und das von Heilbronn bis hierher sind, wenn die Möbel, und ich wusste gar nicht, wie viele Möbel ich habe überhaupt. Verstehst du, wenn du dich länger in einer Stelle wohnst, da sammelt sich alles so viel zusammen. So, und wusste ich gar nicht. Dann sagte er, gut, du, ist kein Problem, ich werde Ihnen helfen. Dann hat er mir einen LKW und einen Anhänger gegeben. Und als sie dann gepackt haben, weißt du, so schön, besser kann niemand machen, als der liebe Gott gemacht hat. Aber ich habe gesagt, ich gehe, ich vertraue Gott, Gott wird mir helfen und ich werde schaffen und ich werde hinkommen, wo ich hinkommen möchte, im Namen Gottes. So, und dann kam er und dann sagte er, Herr Matthäus, Sie packen alles ein oder schreiben Sie alles hin, wo das alles hin muss, und dann kommen meine Leute und packen es. Die haben gepackt und die haben plötzlich festgestellt, da geht nicht alles rein. Der Anhänger ist voll und der LKW ist voll. Dann kommt noch einmal ein Anhänger und ein LKW. Und wurde auch vollgepackt und da blieb immer noch was übrig. Und dann kamen die hierher bis nach Berlin, haben sie das Möbel aufgebaut, so wie wir es aufgezeichnet haben. Und ich musste denen nur ein bisschen Berlin zeigen, den Leuten und so weiter. Und dann eine Spendenbescheinigung ausstellen. Das war alles, was ich sollte. Und das ist wie Gott einen führt, wenn du Gott vertraust. Und egal, komme ich um, so komme ich um, ich gehe. Du darfst dich nicht abhalten lassen von den Gefühlen, von den Umständen. Der Teufel versucht zuerst einmal in die Quere das auszuschalten. Geht nicht, guck mal, der Bruder hat abgesagt, der hat abgesagt und der hat abgesagt. Und du kriegst, wenn du anfängst, Gott zu folgen, kriegst du eine Absage nach der anderen. Und das ist Halleluja. Dann kannst du Halleluja sagen, jetzt bin ich richtig, jetzt bin ich reif für ein Wunder. Jetzt bin ich reif. Wenn du eine Absage, und ich weiß, vor 20 Jahren, ich war nicht hier, ich stehe immer noch hier. Vor 20 Jahren habe ich das durchmachen müssen, persönlich, was ich euch erzähle. Ich erzähle euch keine Märchen, ich habe selbst das alles durchlebt. Und ich weiß, was es ist. Da hast du schlaflose Nächte, da weißt nicht, wie es ausgeht. Du hast es nicht in der Hand, aber das Schöne dabei ist, Gott hat alles in der Hand. Gott hat alles in der Kontrolle. Da bekehrt sich doch so ein Mensch. Und weißt du, dann kommt er. Er will sehen nachher, ob seine Leute sauber gearbeitet haben. Und dann ist er bei mir in der Wohnung und sagt, Herr Matthäus, bei Ihnen ist so laut. Also das können Sie nicht hier so wohnen. Ich weise an, da sollen schalldichte Fenster hin. So macht er das. Weißt du, so ein lieber Mensch. Und er bekehrt sich und wir sind Freunde geworden. Dann habe ich in Dresden evangelisiert später. Und der Einzige, der da war, den ich kannte von Heilbronn, das war der Mann aus Dresden, dieser Geschäftsmann. Du musst vorstellen, eine riesige Firma, mehrere Firmen. Und er hat gesagt, Bruder, ich bin allein hier, ich habe niemanden hier, aber könntest du mir assistieren? Dann hat er Opfer eingesammelt. Und hat gedient und hat so viel so Freude für Dresden bekommen, dass er sogar eine Firma in Dresden aufgemacht hat. Und sagt, ich habe Spaß hier nach Dresden. Das hat ihn nach Dresden gezogen. Du siehst, wie Gott manchmal lenkt und führt und wie Gott arbeitet. Aber du musst im Glauben gehen. Im Glauben gehen. Und nicht wissen, wohin. Weißt du, wenn der liebe Gott dir alles beschreibt, jedes Detail, kommst du nie hin. Du wirst vom Feind abgehalten. Am Samstag habe ich das Thema, wo der Feind dich immer wieder abzuhalten, zu verhindern sucht. Also und so weiter. Wenn der Feind weiß, was Gott vorhat und alles spitz kriegt, aha, pass auf, der zieht, der Bundesallee zieht er da hoch. Du, der wird dich in der Bundesallee ein Loch machen oder Straße sprengen. Also mir ist das passiert, wir haben in Indien angekündigt und ich gehe da und dahin. Und ich habe gesagt, ich fahre nicht mit dem Auto durch Indien. Also ich habe nicht vor, mit dem Auto zu fahren, ich fliege. Nein, da hat der Bruder gesagt, also weißt du, du darfst dich von deinen Zielen, was Gott in deinem Leben gesteckt hat, nicht abweichen, keinen Millimeter. Ich habe mir vorgenommen, in Indien fliege ich und ich fahre nicht mit dem Auto. Aber sitze ich, der Bruder sagt, das ist zu teuer, das können wir nicht und wie auch immer, obwohl es nicht so teuer ist. Dann sitzen wir 11 Stunden im Auto. Dann etwa 600 bis 1000 Pastoren warten auf meine Predigt. Verstehst du? Und kommen und wir sitzen und dann kommen wir an der Stelle fast am Ziel. Was ist? Eine Sprengung. Die Brücke ist gesprengt. Wir kommen nicht rüber. Wir müssen wieder zurückfahren. Und dann haben wir uns überlegt, nee, das bringt nichts. Wir kommen nie dort an. Und dann, erst morgen kommen wir dort an. Du siehst also, wenn Gott dir zeigt, gehorcht der Stimme Gottes, gehorcht den Prinzipien, die Gott dir gezeigt hat, geh und wasch dich. Geh nicht zum nächsten Waschbecken und wasch dich, nein, zum Teich Siloah, da wo ich dich hingeschickt habe, wie ich dich angewiesen habe, am Teich Siloah und nicht woanders. Und nicht in irgendeinem Brunnen oder sonst wo, nein, dorthin. Gott gibt uns ganz konkrete Anweisungen. Das ist sein Wort gehorchen. Hätte ich damals gehorcht, hätte ich eine wunderbare Zeit. Und die Brüder waren enttäuscht, die haben ein bisschen gesungen, gebetet, eine gute Zeit gehabt, aber ich bin nicht angekommen. Nur weil ich mich überreden ließ. Weißt du, das ist, ich überreden ließ. Hätte ich die Leute ins Flugzeug gesteckt und wär durchgeflogen und die Flugzeuge gingen. Und für $100 wäre ich leicht hingekommen. Aber da, 11 Stunden in der Hitze, im Dschungel. Und dann komme ich kurz vom Ziel, gesprengt die Brücke. Und da gibt es keinen Weg über das Tal. Zurück wieder und dann einen anderen Weg irgendwo anders nehmen. Und dann haben wir gesagt, wir sind gefahren auch zurück. Haben wir gedacht, wir schaffen es. Und wir haben gemerkt, nein, 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 nein. Dann die nächste Telefonzelle gesucht, angerufen, Geschwister, was soll man machen? Die Brüder warten schon, der Gottesdienst sollte schon längst laufen. Die sind zwar geduldig und alles, aber nein. Bleib bei dem, was Gott dir gesagt hat. Tu das, was Gott sagt, ob du es verstehst oder nicht verstehst, ob die Leute es verstehen oder nicht verstehen, ob die Religiösen es verstehen oder nicht verstehen, ob der Pastor es versteht oder nicht versteht, ob die Schwester, der Bruder versteht oder nicht versteht. Du musst deinen Weg gehen. Jeder muss allein leben und allein sterben. Wir müssen allein, viele Dinge musst du allein durchmachen und zwar mit dir selber ausmachen. Und zwar im blinden Glauben, der Herr hat es gesagt. Ich komme durch. Und ich bin hier und ich bin immer durchgekommen. Ich bin immer durchgekommen. Ich bin immer durchgekommen. Und ich möchte euch Mut machen, gebt nicht auf, ihr kommt durch. Ihr kommt durch, ihr werdet sehend nach Hause gehen. Und nicht nur das, nicht nur innerlich sehen, sondern nicht nur äußerlich sehen, sondern auch innerlich sehen. Ihr habt so ein Fundament in Jesus Christus. So eine Grundlage. Wollt ihr auch Christen werden? Das gefällt mir bei diesem Jungen. Wollt ihr auch ihm folgen? Wollt ihr ihn auch annehmen? Da musst du gar nicht mehr viel sagen. Weißt du, da musst du auch nicht sagen, ich möchte dir ein Zeugnis geben. Die wollen selber von dir wissen. Die hinterfragen alles bei dir. Und dann kannst du erklären. Weißt du, das Beste ist, wenn die Frommen und die Ungläubigen kommen und Fragen stellen und Fragen stellen und nochmals Fragen stellen und nochmals Fragen stellen. Weißt du, und da kannst du ihnen erklären. Wollt ihr auch Christen werden? Der blinde Glaube wird aktiver Glaube. Der blinde Glaube, der wird aktiv und die ganze Umgebung wird verändert. Die ganze Familie wird verändert. Die ganze Sippe wird verändert. Durch den einen, der da glaubt. Und sogar seine Eltern. Fragt ihn selber. Verstehst? Und die werden schlau. Die werden weise. Weisheit hat etwas mit göttlichem Wissen zu tun. Und die werden weise. Fragt ihn selber. Lasst uns aufstehen. Lasst uns mit Gott reden. Lasst uns mit Gott Gemeinschaft haben. Der blinde Glaube wird sehend, wenn wir anfangen zu gehorchen. Wir erleben Wunder über Wunder und genau das ist, was ich möchte. Herr, ich möchte Wunder hier erleben in dieser Gemeinde. Heute Abend, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte sehen, wie Menschen geheilt werden, die einfach sagen, Herr, ich glaube an Heilung. Ich glaube an Befreiung. Ich glaube an Lösungen. Heute Abend will Gott dir eine Lösung schenken. Du sollst an dieser Lösung festhalten und dir von Gott zeigen lassen, was soll ich tun? Und vielleicht werden jetzt deine Augen zugeschmiert. Und ich sage zuerst einmal, bevor du sehend wirst, richtig sehen wirst, werden deine Augen erst richtig mit Dreck und Müll und allem Möglichen verschmiert. Mit Straßenkot, mit Spucke, mit göttlicher Spucke werden deine Augen verschmiert. Bevor du sehend wirst, wirst du zuerst mal so richtig blind. Der war schon blind und wird noch blinder. Du siehst also, wie Gott arbeitet. Und deshalb, Vater, ich danke dir, dass deine Wege so unerklärlich, unverständlich, unergründlich sind, unerforschlich sind. Und ich vertraue, dass du jetzt deinen Kindern ein Wunder schenkst. Halleluja. Lass uns zusammen sagen, Herr Jesus, ich brauche ein Wunder. Ich bin bereit für dieses Wunder. Bitte, Herr, sag mir, was ist der nächste Schritt? Und ich bin bereit, dir zu folgen. Ich brauche keine Erklärung, keinen Kommentar und ich brauche auch nicht die Meinung der anderen Leute. Ich brauche nur deine Meinung, oh Gott. Sag, sprich, oh Herr, und ich will gehorchen. Und ich will mein Wunder erleben und mit nach Hause nehmen. Und Herr, wenn ich dich schon irgendwo erlebt habe, ich möchte das Erlebte festmachen in dir. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir. Preis Gott, bete ihn jetzt an. Rühme ihn. Gib Gott die Ehre für das, was du erkannt hast. Danke dem Herrn für das, was du erlebt hast. Nimm das in Empfang und sag, Herr, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Mir ist vollkommen egal, was die anderen machen. Kümmere dich nicht um die anderen. Wir kümmern uns viel zu viel um die anderen. Wir schauen viel zu viel auf die anderen. Wir horchen viel zu viel auf den anderen. Der blinde Glaube schaut allein auf Jesus und folgt Jesus und steht zu Jesus und bekennt sich zu Jesus. Vater, ich danke dir, dass wir festen, unerschütterlichen Glauben haben dürfen an Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Halleluja. Und wenn dir die Augen gehalten werden, Vater, ich bitte, dass meinen Geschwistern die Augen geöffnet werden. Der Teufel hält ihnen die Augen zu, dass sie nicht blind vertrauen können, dass sie nicht Jesus sehen, nicht Jesus erkennen, nicht Jesus folgen. Vater, öffne ihnen die Augen, dass sie die Wunder Gottes sehen. Und die Vollendung erleben, was ihnen noch fehlt. Bei dir fehlt noch einiges. Deshalb erwarte von Gott, dass der die Augen öffnet und zeigt, wie es gemacht wird. Was gemacht wird. Durch wen es gemacht wird. Auf welche Art und Weise es gemacht wird. Bitte Gott, lass es, er soll es zeigen heute Abend. Und er tut es. Halleluja. Vielleicht nimmt der Herr dich in eine Zange irgendwo. Vielleicht schickt er dich irgendwo auf die Seite und Gott gebraucht dich, aber auf seine Art und Weise und arbeitet bei dir in der Stille oder vielleicht auf dem Marktplatz, egal wo. Aber der Herr will sein Wunder an dir vollenden. Geh zum Teich Siloa, zu dem Gesandten. Geh hin, zu dem, wo Gott dir in den Weg schickt. Geh zu dem und geh auf das zu, was Gott dir in den Weg stellt. Das Wunder wartet auf dich. Herr, bist du es. Herr, du bist es, der heute Abend mit uns redet und uns segnet und uns begegnen möchte. Amen.